es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ihr hört es, ich bin ein bisschen verschnupft, aber ist nicht so schlimm. Der Nomi und der Enkel sind da. Und ich freue mich auf den Talk gleich mit Clays zum Champions League Finale. Hallo Jungs.
Moin, moin.
Guten.
Ja. Er ist nicht nur für Dortmund ärgerlich, das Spiel gestern, sondern auch für die Eintracht aus Frankfurt, die damit nicht in der Champions League spielt. Clays, wie hast du es gesehen?
Völlig unverdient vor allem. Ja. Wir haben eine Champions League Performance abgeliefert und haben das verdient, aber nee, hat mich nicht. Ich war auch komplett even in dem Spiel. Ich konnte mit beiden gut leben. Dortmund wäre gut gewesen für uns und Deutschland, aber ich habe es groß auch gegönnt, von daher.
Ging mir ähnlich.
Ich hatte da nicht wirklich viele Stakes in dem Spiel. Ich habe einfach gehofft auf ein schönes Spiel, war ein schönes Spiel, am Ende mit dem erwarteten Ausgang. Ja. Und viel Hate für Vinny wieder von dir zum Beispiel auf Twitter.
Boah, ich hasse den Typen so.
So viele Leute wie den hassen.
Das finde ich krass. Weißt du, er spielt immer das Unschuldslamm und ist halt der dreckigste Fußballer, den es gibt. Ne? Mit seinen versteckten Fouls, mit seinen Schwalben. Unfassbar. Immer am Beschweren bei jeder Sache. Wahnsinnig
unsympathisch. Also, wer beschwert sich nicht bei jeder Sache? Das finde ich so absurd, dass man ihm sowas auch aufprompt, währenddessen die Dortmunder wieder zwei gelbe Karten wegen Meckern kriegen. Es wird sehr viel reininterpretiert. Das ist Standardmäßige. Er ist halt einfach vielleicht der beste Spieler der Welt aktuell. Hat gestern auch mehr oder weniger das Finale entschieden, wenn wir ehrlich sind. Er holt die Ecke raus mit diesem absurden Trickplay, den ich so noch nie gesehen habe, wie er da Reiersen aussteigen lässt und Hummels zur Ecke klärt. Dann kommt die zweite Ecke, dann geht das Tor rein. Und er ist halt einfach, er hat das Halbfinale entschieden, mehr oder weniger. Meine Kroos hatte vielleicht noch größeren Anteil dran an dem Pass, aber also im Hinspiel. Er ist einfach so stark. Und wenn du dir überlegst, was nächstes Jahr abgeht, wenn Mbappe noch dazukommt.
Oh ja, um Gottes Willen.
Vinny und Mbappe. Und da fragst du dich schon, wer will das aufhalten? Weil ganz ehrlich, du kannst halt nicht jeden dauerhaft doppeln und trippeln. Und du musst die halt dauernd doppeln und trippeln. Und das ist schon unfassbar gut. Ich meine, er polarisiert halt extrem. Ne? Und er versucht halt die Gegner. Der ist so ein bisschen wie Ginkiewicz, nur in gut. Er versucht halt die gegnerischen Fans immer gegen sich aufzubringen. Ich glaube, das boostet ihn irgendwie. Klappt ja auch.
Mach ich auch so, wenn ich mit Endless spiele.
Nomi bringt auch alle gegen sich auf. Das macht er genauso. Nur Vinicius macht das natürlich mit Skill noch dazu. Ne?
Aber was ich tatsächlich, also diese beiden gelben Karten fand ich wirklich tilting. Ich bin eigentlich großer Freund davon, dass die Schiedsrichter irgendeine Linie haben und die durchziehen. Ne? Egal, ob es sehr offenherzig ist und jedes kleine Foul durchgelassen wird oder eben alles abgepfiffen wird, dann kann ich generell ganz gut mit leben. Aber diese beiden gelben Karten, da fand ich wirklich abenteuerlich. Und also Schlotterbeck
hat mir das Gefühl. Ja, du hast ja erst was gesagt wurde. Schlotterbeck fängt halt an, rennt halt ran an den Chiri mit Vollspeed, hat überhaupt nichts mit der Szene zu tun. War ja eine Schwalbe von Vinny, by the way. Wäre aber auch nichts passiert, außer ein Freistoß irgendwo im Mittelfeld, aber er kriegt halt die gelbe dann, ist halt völlig unnötig. Und ich bin ja schon lange Verfechter davon. Es gibt ja keine andere Sportart, wo das so ist wie in Fußball. Die Fußballfans sagen, das ist unsere Emotion. Ja, nee, ist es nicht. Ihr seid nur dran gewöhnt, ihr Idioten. Und jetzt mit der EM soll es ja so sein, dass es gnadenlos für jeden eine Gelbe gibt, wenn er zum Schiri läuft, wenn er nicht der Kapitän ist. Und das ist halt schon lange überfällig und das sollte etabliert werden. Es ist ja völlig absurd. Also es ist ja völlig absurd. Es hat ja noch nie was gebracht, ne?
Das finde ich super, weil du hast psychologisch natürlich völlig recht. Also ich finde es völlig richtig zu sagen, wir gewinnen denen das ab, okay. Aber jetzt für das Champions-League-Finale war es ja nicht angekündigt, oder? Also
generell ist es schon immer so, dass der Schiri eine Gelbe geben kann, wenn du angepumpt wirst. Das machen sie halt nur in der Regel nicht, weil es sich halt so etabliert hat, dass irgendwie jedes Mal ein Pulk auf ihn zurennt, wenn er irgendeine Entscheidung trifft. Und ich finde es halt völlig affig. Also es ist halt so absurd, ne? Also jedes Mal diese Pulks, die da drauflaufen, auch was das für ein psychologischer Druck auf den Schiri ist, es bringt ja wirklich was im Nachhinein, ne? Wenn das oft genug passiert ist, dann hast du wahrscheinlich wirklich irgendwie psychologisch so, oh, wenn ich jetzt wieder pfeife, das ist so 50-50, dann rennen die wieder auf mich zu und nerven mich. Das kann ja wirklich einen Ausschlag geben dann auch auf Entscheidungen, das ist ja völlig absurd. Das gibt's ja auch in keinem anderen Sport, stell dir mal vor, in der NFL machen die das. Ja, da würden sie jedes Mal zum Schiri rennen.
Also das ist ja völlig absurd.
Nee, also sie kommt, nicht. Ja, kommt dann werden sie einfach rejected und sind sie weg. Und dann können sie auf der Bank zu gucken für den Rest des Spiels, so wie sie es halt gehört, weil das hast du halt einfach nichts zu tun. Und ich meine, im Fußball ist es ja so, die berühren ja teilweise den Schiri sogar. Also die kommen angerannt und bumpen so in ihn rein aus Versehen. Ne? Also es passiert ja auch ständig. Das ist wirklich absurd. Und mit der EM soll das jetzt enden und ich hoffe, dass sie es wirklich durchziehen und dass das mal, ich meine, ist ja kein Problem, wenn der Kapitän hingeht, weißt du? Und sagt, hier, finde ich nicht geil, wie war das? Warum gibt's dafür eine gelbe und warum für den anderen nicht? Kann man ja kurz drüber reden, aber dieses Rumgeschrei da so Neandertaler-Style, ne? Also, schlimm.
Steve, was sagst du? Geht da Fußballtradition kaputt?
Ja, ich finde, dass Engte schon recht hat, aber ich verstehe auch, dass Schlotterbeck sich darüber aufregt.
Das kann er ja gerne machen. Er kann ja gerne in seinem scheiß 16er bleiben und auf den Boden hauen. Das ist ja kein Problem. Ja. Warum muss man zum Schiri dafür rennen? Also, denkt er, der endet die Entscheidung, weil du ihn anschreist oder wie?
Also es stört mich manchmal auch. Ich bin da bei dir. Dieses Pulk bilden um den Schiri. Aber in diesem Falle war es halt einer und in diesem Falle war es berechtigt, weil das ja eine billige Schwalbe von Vinicius war.
Berechtigt oder nicht, ist ja völlig irrelevant. Darum geht's ja nicht.
Ja,
das stimmt. Es geht ja nie darum, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist. Aber du kannst halt, es ändert ja nichts. Ist ja nicht so, dass der Schiri sagt, oh, Nico, danke, dass du es mir mitgeteilt hast. Jetzt ist es mir auch aufgefallen. War ja gar kein Fall. Das ist ja noch nie passiert. Es ist einfach nur Einschüchterungsversuche. Und ich meine, gerade im Amateurbereich klappt das natürlich auch noch viel, viel besser. Und da gibt's dann einmal die wildesten Schlägereien im Fußball. Selbst im Profifußball gibt's ständig so Semi-Schlägereien, ne? Also ist nicht so, dass sie sich wirklich schlagen, aber wie oft da auch rote Karten und so zustande kommen durch solche Pulkbildungen, teilweise absichtlich, unabsichtlich. Ich erinnere da an Schaka letztens. Der hat doch rot gesehen und dann im VOD, also im Videobeweis war irgendwie, ja, der hat ja eigentlich gar nichts gemacht, der hat den nur ein bisschen weggezogen, damit der halt nicht zum Schiri oder zum anderen Spieler läuft. Dann wurde die rote wieder zurückgenommen und so weiter. Also es sollte einfach aufhören langsam und an die Fußballromantiker, die wirklich denken, dass das die Emotionen in den Sport bringt, das ist ja völlig absurd. Also das ist du bist halt gewöhnt und denkst deswegen, das gehört dazu. Aber wie gesagt, es gibt's wirklich in keiner anderen Sportart. Ich kenne keine. Also natürlich, ein Tennisspieler läuft mal kurz, weißt du, zum Schiri und sagt, hoch, Alter, was soll das? Aber das war's halt auch, ne? Und das ist noch ein One-on-One. Also das ist nochmal eine ganz andere Situation. Aber dass da jedes Mal, vor allem ist ja auch viel Zeitspiel wird da rausgeholt immer, ne? Das machen die auch schon seit immer. Also umso mehr du Zeit sparen willst, dann rennst du halt immer alle 2 Sekunden zum Schiri. Ist ja cool.
Ja, ich fand's, ja, also grundsätzlich hast du recht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, mal gucken, wie es bei der EM interpretiert wird. Ich bin mal gespannt.
Wenn sie es machen, ist es halt vorbei. Das geht ganz schnell.
Aber die Spieler sind ja auch, wie soll ich sagen, Wiederholungstäter. Also ich weiß nicht, ob die ja damit einfach aufhören können, so.
Wenn sie es ihr Leben lang gewohnt sind. Tun. Wenn sie es im ersten Spiel tun, einmal zum Schiri laufen und gelb-rot rausfliegen, dann werden sie es nie wieder tun.
Also, ja, genau. Aber dann muss es auch wirklich straight gepfiffen werden und nicht wie in der Bundesliga ein Spiel so, ein Spiel so, ne?
Nee, das ist ja die klare Vorgabe und das muss dann auch so gemacht werden. Also die dürfen dann nicht so Nuancen machen. Wenn dann jemand, der nicht der Kapitän ist, zum Schiri läuft und den anbrüllt, dann gelb. Fertig. Das macht der ein, zwei Mal und dann hast du das kriegst du super schnell raustrainiert, glaube ich. Weil, also, ich meine, das wenn du noch 2 Spieler auf dem Platz stehen, dann wirst du schon merken, dass du das nächste Spiel nicht wieder so machen solltest.
Ja, wenn es konsequent gepfiffen wird, aber du kennst doch die Schiedsrichter, das verwässert sich dann wieder irgendwie, muss man mal gucken. Aber lass uns mal über das Champions League-Finale sprechen und nicht über irgendwelche Schiedsrichterkram. Dortmund war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, fand ich, sogar extrem. Also da waren eigentlich einige gefährliche Szene von Real dabei. Und ja, sie hatten das Glück, was sie im Champions League-Halbfinale hatten, da hatten sie, glaube ich, so ihr Glück so ein bisschen aufgebraucht. Das Füllkrug-Ding, irgendwie Füllkrug hat ja 2 große Chancen, in der zweiten hat er noch diesen Kopfball, den er direkt auf den Keeper macht. Dann dieser
gewesen, das erste Tor, denke ich. Also
das ja.
War eigentlich
stimmt.
Abseits. Hast du wieder gesehen, aber
sie haben es einmal gezeigt, es sah nach Abseits aus, genau. Aber es war trotzdem bitter, ne? Also wenn das laufen lässt, gut, wenn das Tor gewesen wäre, hätte das gecheckt, aber der geht dann so an Innenpfosten. Und wen ich extrem schlecht fand gestern, war Adeyemi. Der hatte auch 2 riesige Chancen, die er machen muss. Ich meine, das musst du mir überlegen, ne? Du kannst dich in so einem Spiel wirklich unsterblich machen, ne? Wenn du dann ein Tor machst, ne?
Ja, ich finde insofern zu sagen, er war super schlecht, finde ich dann nicht ganz richtig, weil er hat die Chancen natürlich, ne? Also dieser
Wahnsinnspass von Hummels auf ihn, ne?
Genau, diese tiefen Bälle da in der ersten Halbzeit, das haben sie einfach auch schön gespielt, ne? Also da ist er ja beteiligt. Du hast schon recht, das macht natürlich auch viel Hummels, aber also das haben sie ja offensichtlich dann gut eintrainiert gehabt, ne? Dass da immer richtig gestartet wird und so. Und klar, also, ne, muss schon einer
reingehen. Er muss es machen, ja genau, er muss einen von denen machen. Also man kann mal darüber reden, wie Weltklasse Hummels wieder gespielt hat, wie unglaublich gut der Typ ist. Und für mich absolut unverständlich, warum der nicht mit zur EM fahren darf.
Für mich das Verständlichste auf der Welt. Und ich bin so happy, dass Hummels nicht dabei ist. Es gibt nichts Verständlicheres. Also erstmal passt er überhaupt nicht zu unserem Deutschlandfußball. Er passt zum Dortmund, wenn sie da hinten rumstehen. Das kriegt er hin. Er ist super langsam. Wenn du auf irgendeinen schwachen Gegner pressen willst, wie soll denn Hummels da spielen? Der läuft irgendwie langsamer als ich. Also das ist ja absurd. Der kommt ja nicht hinterher. Und wenn du auch nur ansatzweise aufrückst, wo soll er stehen? Er kann nicht letzten Mann spielen. Also das geht einfach nicht, weil jeder Konter wird ein Tor. Das ist halt einfach Fakt bei Hummels. Der ist halt einfach, das ist ja nicht seine Schuld, ne? Aber der war noch nie schnell und jetzt ist er alt. Und was genau soll er dann tun? Und als Spielmacher brauchst du ihn halt obviously nicht. Also das macht halt keinen Sinn. Und noch dazu, ich meine, er hat dieses Interview jetzt schon wieder gegeben und genau das ist halt auch der Grund, warum Nagelsmann ihn nicht dabei haben wollte, weil Hummels halt ein Unruhestifter ist. Das ist halt so, das war er schon immer. Er hat halt eine klare Meinung, er bringt halt Stress rein. Und wer dieses Interview 3 oder 4 Tage vorm Champions-League-Finale gibt, wo er mehr oder weniger sagt, ja, Terzic, der ist jetzt zwar akzeptabel, weil er seine Co-Trainer hat, also alles natürlich durch die Blume, aber wer das Interview lesen kann, der wird es verstehen. Wer das vorm Champions-League-Finale macht, also ganz ehrlich, da bin ich aber mehr als happy, dass der nicht dabei ist. Das brauchst du wirklich nicht. Niemand braucht das. Spielen würde er eh nicht nebenbei erwähnt. Er wäre auf der Bank und würde ein schlechtes Interview geben, irgendwie mitten im Turnier und schlechte Stimmung reinbringen. Das würde Hummels tun.
Wirklich. Aber er hat wirklich eine grandiose Spieleröffnung. Ne? Das muss man ihm lassen, ne? Auch wenn er langsamer ist. Das stimmt schon. Und er macht halt viel durch sein Stellungsspiel und durch seine Spielintelligenz macht er Wett. Ne? Also ich meine,
ja, aber der nicht im Kontergegenzug.
Also, nee, das wahrscheinlich nicht. Nee.
Auch dazu muss man auch sagen, Hummels wird extrem gelobt und das ist ja auch richtig. Hummels ist aber auch dadurch, dass er langsamer ist, unendlich fehleranfällig. Ich erinnere da, er hatte die Saison schon die rote Karte bekommen. Dann hat er, ich meine, ich erinnere ans, was war's, gegen PSG, wo er basically den Stopp an der Strafraumgrenze macht. Deswegen wird es nur ein Freistoß und kein Elfer. Und das ist wirklich ein Millimeter gewesen. Da kam er auch zu spät. Natürlich hat er auch super, super viele gute Situationen. Ich möchte das gar nicht abstreiten. Er ist absolut wichtig und die wären nicht im CL-Finale ohne ihn, ne? Keine Frage. Aber halt für Dortmunds Spiel. Und was haben sie gespielt? Meistens hinten. Total tief drinne. Dann kann er mit Stellungsspiel alles machen. Da muss er nicht mehr schnell sein, weil er ja nicht laufen muss. Und dann kann er natürlich, wenn sie mal aufbauen, auch hinten raus, dann halt seine Pässe spielen, was er schon immer gut konnte. Keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das auch nur ansatzweise, ich meine, die meisten Spiele bei der EM werden wir dominant sein. Alles andere wäre eine riesige Überraschung. Wir werden uns ganz sicher nicht von Schottland
reinlassen. Wollte ich gerade sagen, kommt ein bisschen auf den Gegner an, ne?
Ja gut, wenn wir gegen Frankreich oder England später spielen, das sind die einzigen beiden, die ich spielerisch stärker als uns sehe oder ähnlich stark. Und dann wird es trotzdem ein Auf und Ab. Das wird trotzdem kein, wir werden nicht von England an die Wand gespielt in der Regel. Also rein spielerisch, ne? Kann natürlich schlecht ausgehen, aber es wird kein sein, oh, wir stehen 90 Minuten in unserem Strafraum rum, wie es Dortmund zu großen Teilen gegen PSG machen musste. Und da kann er natürlich glänzen, weil da geht es halt nur um Stellungsspiel, da geht es halt nur um Schnelligkeit. Aber wenn das halt ein Auf und Ab ist, dann sehe ich Hummels nicht stark und dann werden Fehler einkommen. Und wie gesagt, dazu hast du halt noch die Persona einfach. Ich meine, er ist alt, er ist erfahren, er hält sehr viel auf sich selbst. Und ich fand das Interview inakzeptabel, also wirklich absolut inakzeptabel. Ich weiß auch nicht, warum Dortmund das freigegeben hat, wenn Dortmund das freigegeben hat. Offenbar haben sie da auch in den höheren Ligen noch irgendwie Machtkämpfe oder so, weil sowas machst du ja nicht. Du machst ja nicht vor dem Champions-League-Finale Kritik an deinem Trainer. Das ist ja absurd. Auch wenn es nur durch die Blume war und Co. Aber das ist ja wild. Kannst du aber nicht machen. Dieser Edin, ey, der tut mir wirklich leid. Was ein scheiß Verein.
Ja, also, vor allen Dingen letztes Jahr hauchdünn, nicht Meister geworden. Dieses Jahr ins Champions-League-Finale gespielt. Also der bringt ja Leistung mit dem Verein. Ne? Den muss man eigentlich sehr viel...
Pokalsieg war es vorher in seinem ersten Stint.
Naja, den musst du eigentlich viel mehr wertschätzen. Ne? Ist komisch eigentlich. Ne?
Die wertschätzen den nicht. Die sagen, das ist jetzt alles Sahin und Benders Verdienst, weil der ja als Co-Trainer in der Winterpause kam. Und jetzt ist es... Ja, okay. Ich weiß nicht, was Sahin und Bender bisher geleistet haben, warum sie glauben, dass die allergeilsten der Welt sind. Aber okay. Dann sollen sie halt Edin gehen lassen, weil ganz ehrlich, Edin hat, glaube ich, ein relativ gutes internationales Standing mittlerweile und ich glaube, der kann bald beim Topclub auch einfach anfangen und dann sollen die Dortmunder mal gucken. Dann können sie ja wieder, was weiß ich, holen. Kommt mir so ein bisschen vor wie damals, weißt du noch die Zeit von Mirko Slomka bei Schalke?
Mhm.
Der hat voll gute Leistungen gebracht und wurde dauernd gehatet und wurde rausgekickt, als sie, glaube ich, Zweiter waren oder irgend sowas. Das war so wild, ich fand das so wild. Nur weil er vielleicht irgendwie erscheinungstechnisch nicht diese Autorität ausstrahlt, das macht Edin auch nicht so. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht, ganz komisch. Und ja, Dortmund hat halt viele Spiele schlecht gespielt und natürlich sind sie nur Fünfter in der Liga, das ist unter den Ansprüchen, aber da muss man ja immer das Große und Ganze sehen. Ich meine, du hast 2 Freak-Saisons in der Bundesliga gehabt von Stuttgart und Leverkusen, die ja einfach nicht aufhaltbar waren und du hast halt super viele Probleme, weil du verlierst ja Top-Spieler wie Bellingham und ersetzt ihn durch einen fucking Matcher, der dir das ganze Saison verletzt ist und wenn er da ist, spielt er, was weiß ich, nicht gut. Und, also ich meine, da gab es ja Gründe für, ne? Fand ich komisch. Aber naja, whatever, sollen sie heute den haten?
Ich finde, man muss halt nicht so über Hummels reden letztlich. Also, ne, man kann ja einfach, also man muss den nicht runtermachen, um zu sagen, wir haben halt andere Spieler, die wir mitnehmen. So. Also, ne, ich finde,
was ja, aber es ist halt das, was Steve gesagt hat, dass es halt nicht versteht. Das ist ja ein, von vielen so. Aber von, sobald du zu den Experten gehst, ist es halt eigentlich nicht mehr so, ne? Die sind relativ einig, sich. Es ist halt so diese Fußballseele, irgendwie, dass Hummels dabei sein müsste, weil du dann halt die Champions League-Spiele siehst, aber du. Wie gesagt, also ich meine, Nagelsmann hat halt mehrmals gesagt in seinen Pressekonferenzen, dass es ihm darum geht, ein gutes Team zu bilden, wie unser Basketballteam, nimmt er ja mal als Beispiel, ne?
Und das ja, ich denke, ich, das ist halt klar, ne, dass du so einen meinungsstarken Typen dann nicht dabei haben willst, sondern lieber.
Ja, weil nicht so auf der Bank, ne? Und er wäre ja nur auf der Bank, weil er hätte ja keine Chance, über Tah oder Rüdiger zu spielen. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und ich wüsste auch nicht, warum man das tun sollte. Das heißt, du nimmst halt einen sehr meinungsstarken Spieler, der nicht ins Spielsystem passt, auf die Bank. Das ist halt einfach ein großes Risiko. Noch dazu hat Nagelsmann ja auch gesagt, sie hatten ja in der letzten Trainingssession, in diesen zwei Spielen, die wir gewonnen hatten gegen Holland und Frankreich, er hat ja fast den gleichen Kader nominiert, weil er sagte, da ist schon was gewachsen in der kurzen Zeit, das hat gut harmoniert, da war es nicht so krass mit den Krüppchenbildungen und hast du nicht gesehen, ne? Alle sind lustig unterwegs, das sieht man jetzt auch, die haben ja relativ ein bisschen Footage aus ihrem lustigen Trainingslager da, aus diesem Vortrainingslager. Und da siehst du ja, dass alle so gut zurechtkommen, wie Undorf da rumfährt und alle machen Späßchen. Das scheint halt einfach ein ganz gutes Gebilde jetzt wieder zu sein und nicht so ein, weil bei Katar, wenn du die Amazon Prime-Doku anguckst, das war kein gutes Gebilde, glaube ich. Die haben sich ja dauernd angemeckert mit, ich glaube, Süle war es und da hatte Stress mit Kimmich und was auch immer. Und ich glaube, darauf kommt es halt auch viel, viel mehr an. Ne? Weil ich glaube nicht, dass ein Hummels irgendwas der Nationalmannschaft bringt an dem Punkt.
Ich meine, der kann, könnte ja natürlich schon, ne? Also natürlich könnte der so dafür sorgen, dass alle nett zueinander sind und so, ne? Also als Respektsperson kann ich mir schon vorstellen, dass er auch funktioniert. Aber wenn er selber unzufrieden ist, dass das dann ein gefährliches Gemisch ist, finde ich, das kann man sich gut vorstellen. Und da ist man halt nicht nah genug dabei. Ich wollte nur sagen, man muss nicht darüber reden, ob er zu langsam ist oder ob er das wettmacht durch gute Stellungsspiele oder wie auch immer, weil wir einfach zwei bessere Leute haben, die spielen sollen. Und auf der Bank ist er wahrscheinlich wirklich ein Problem. Und das finde ich dann irgendwie einfach in sich stimmig.
Ja, und ich glaube, es ist halt auch sehr wichtig für die Nationalelf, dann so ein 2006-Feeling zu haben. Und wenn wir uns die 2006-Elf angucken, gut, da hattest du natürlich das große Thema mit Karen Lehmann, aber da hattest du halt ganz, ganz viele ganz klare Ersatzspieler dabei. Und ich meine, dieser Hate, der dann zum Beispiel Robin Koch, der hat keine gute Rückrunde gespielt, by the way, ne? Ich hätte den nicht nominiert. Aber darum geht's halt auch nicht. Nagelsmann geht es einfach gar nicht darum. Ich glaube nicht, dass er. Also erstmal brauchst du Koch, das hat Tobias Escher wiederum analysiert, sowas weiß ich nicht, so tief bin ich da nicht drin, weil Robin Koch der einzige Ersatz für Rüdiger ist. Von den Innenverteidigern, weil Innenverteidiger ja unterschiedliche Rollen nehmen. Und der eine ist eher der Spieleröffner und Rüdiger ist eher der Abräumer. Und wir haben keinen anderen Abräumer. Koch ist eher ein Abräumer, kein Spieleröffner. Und die anderen, Anton und so, die können alle Tars Rolle übernehmen. Und Koch ist offenbar der Einzige, der, wenn Rüdiger ausfällt, diese Innenverteidigerposition gut übernehmen könnte. Schlotterbeck kann es offenbar auch ein bisschen, aber der ist auch eher offensiver, ne? So, whatever. Aber das ist Taktik, da kann man sich Tobias Escher und Co. anhören. Die wissen da mehr drüber. Aber ich glaube, darum geht's auch überhaupt nicht. Man hofft natürlich eh, dass Rüdiger durchspielen kann. Das wäre sonst sehr schade. Und Koch ist einfach, glaube ich, super happy, dass er dabei ist. Ähnlich wie ein Waldemar Anton, ähnlich wie ein Mittelstädt, wobei der ja sogar spielen wird, wahrscheinlich. Und das sind alles Leute, die sind frisch, die sind unverbraucht, die erwarten nicht, dass sie spielen. Die sind happy, dass sie einfach nur dabei sind und werden halt zu einer guten Stimmung führen im Team, denke ich. Und die werden halt nicht so krummelnd auf der Bank sitzen und sagen, oh, ich muss auch spielen, verdammt, mein Marktwert, was auch immer, weißt du? Oder ich habe schon so viel erreicht, wieso darf ich nicht spielen? Und ich glaube, genau darum geht es ihm, dass er einfach so ein Kollektiv da aufbaut, die auch nicht so etabliert sind und noch nicht so ganz krasse Krüppchen haben vorher und nicht ganz so Zugehörigkeiten. Und ich glaube halt, dass du weniger Stress haben wirst, wenn du einen Koch und einen Anton und was auch immer, die jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie da und zur Presse laufen, ne? Auf der Bank sitzen hast, die einfach happy sind mit ihrer Rolle und die sich freuen, wenn sie spielen dürfen und wenn sie eingewechselt werden sollten. Und wenn sie das ganze Turnier nicht eine Sekunde spielen, dann werden sie danach trotzdem feiern und sagen, geil. Und ich glaube, diese Leute wollte Nagelsmann haben und ich kann das halt absolut nachvollziehen und ich glaube, das ist der Grund, warum Hummels dann halt auch nicht dabei ist und ein paar andere. Wie dann Goretzka, genau das gleiche Problem. Goretzka wird halt nicht sehr zufrieden. Goretzka ist auch ein sehr meinungsstarker Spieler. Das ist jemand, der dauernd vor die Presse tritt. Und das ist auch jemand, dem ich gut vorstellen kann, dass der meinetwegen nach außen dann, weißt du, sagt, ja, ich kann damit schon leben, dass ich nicht erster Elf bin, aber der dann vielleicht einfach so, das ist ja auch nicht mal böse gemeint, aber der so hinterrücks dann immer so sagt, ah, weißt du, so kleine Stiche.
Ja, der Unterschied ist halt, dass Goretzka keine gute Saison hatte, ne? Ja, klar. Und Hummels halt schon.
Ja, ja, absolut.
Aber ich bin bei Hummels auch nicht neutral, muss ich sagen, weil ich einfach schon seit 2014 ein riesen Hummels-Fan bin. Von daher, ich lieb die Art und Weise, wie der Spiel eröffnet. Ich finde, bestaune immer wieder irgendwie, dass er richtig steht. Und ja, er hatte in der Bundesliga auch mal eine Grätsche, die nicht gesessen hat, aber in der Regel grätscht er halt auch so großartig. Aber ich kann das schon verstehen, was du sagst. Es ist definitiv nicht ganz falsch. Also was heißt nicht ganz falsch, es ist schon richtig. Ich habe das Interview jetzt nicht gelesen, was er gegeben hat, aber wenn das so ist, wie du sagst, ist es eine Unverschämtheit, ja. Ich auch so.
Ja, ging halt 3 Tage vorm CL-Finale rum, ne? Und also ich habe es auch nicht komplett gelesen, ich habe nur die Ausschnitte überall gesehen, was weiß ich, also und halt ein Video dazu, aber geht halt eigentlich nicht. Und ich denke, wie gesagt, es ist einfach, ich mag diese Nationalmannschaft auch, dieses Kollektiv ist cool, mir gefällt
und
das.
Und dazu Kroos, ne? Der hat ja gestern wieder unglaublich geil gespielt, ne? Und stellt sich danach vor die Kamera und sagt, ja, in der ersten Halbzeit waren wir nicht die bessere Mannschaft, das war Dortmund. Dortmund hat es super gemacht, bärenstark. Und ich würde sagen, nur die letzten 20 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Also auch so selbstkritisch und
aber ist ja oft so.
Ja, aber deshalb liebe ich den auch so. Ist einfach so ein großartiger Typ. Für Real ist es wohl ein großer Verlust. Zumindest sieht das Real so, ne?
Ja, definitiv. Für alle anderen nicht. Ist mega. Und absolute Karriere. Und jetzt hoffen wir, dass er sie noch einmal krönen kann.
Ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt endlich bei den Deutschen angekommen ist. So, man hat das Gefühl. Ja. Und du liest auch überall irgendwie vielleicht der beste deutsche Spieler aller Zeiten und so. Ja, und wenn der jetzt so eine vernünftige EM spielt und ich sehe uns halt auch so auf 3, so, für mich sind Frankreich und England die Favoriten. Aber England ist ja nun mal England, ne? Das heißt, wenn in einem wichtigen Spiel neigen die ja dazu, irgendwie zu verkacken, von daher.
Ich denke, Frankreich ist Top-Favorit, wenn man es einfach, ich meine, das heißt halt nie was bei so Turnieren.
Aber Frankreich ist halt auch Frankreich, ne? Also, dass die sich zerstreiten und nicht miteinander klarkommen, das ist halt auch nicht ausgeschlossen.
Das stimmt, aber geht mittlerweile eigentlich, ne? Also ich glaube, die haben das schon ganz gut unter Kontrolle mittlerweile, aber sind natürlich, auf dem Papier sind sie halt die Favoriten, denke ich. Also wenn, aber das heißt ja nichts bei so einem Turnier. Die können genauso gut im Achtelfinale. Gibt's ein Achtelfinale? Ja, doch, mittlerweile schon. Ja,
gibt es.
Genau, bei der EM früher war es ja nicht so. Egal. Die können genauso im Achtelfinale gegen irgendwen rausfliegen, weil super viele, das ist halt eine EM. Ich meine, ab dem Achtelfinale ist jedes Spiel High Class eigentlich. Da gibt's keinen Fallobst wie bei der WM in der Regel, wo du dann gegen jetzt nicht despektierlich, ich nenne gar nicht erst wen. Aber da kommst du dann halt eigentlich, was wartet auf dich, ne? Im besten Fall irgendwas wie Kroatien, was halt immer noch mega stark ist und gerne mal ins EM-Finale kommt. Ja. Und oder Portugal und Belgien und Holland, das ist ja alles einfach kein Fallobst, das gibt es einfach nicht bei der EM. Und dann guckt man dieses Jahr an, wie stark Österreich ist. Es sind einfach so viele starke Mannschaften und da kann in einem Spiel halt immer alles passieren. Da muss ja
es ist eigentlich mal wieder Zeit für so eine absurde Geschichte, so ein Griechenland. Meint ihr
das? Ich würde eher in Deutschland sehen, ehrlich gesagt.
Aber Deutschland, glaube ich, sehen auch viele schon, dass da Potenzial ist. Also Griechenland war ja wirklich eigentlich völlig undenkbar.
Kompletter Nobody mit Otto Rehagel als Trainer.
Ja, also Griechenland war ja deswegen, das haben, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm, wie verrückt das war. Griechenland war nur zweimal beim internationalen Turnier dabei oder so. Das zweite Mal oder so. Also ich glaube, es war auf jeden Fall das zweite Mal bei der EM erst. Und ich glaube, WM waren sie, keine Ahnung, nie. Ich weiß es nicht. Einmal oder so? Es war absurd. Also es ist nicht mal so, dass du sagst, ja, das ist halt so ein Underdog gewesen, ein kleiner, wie wenn du sagen würdest, Kroatien oder so. Also ich nehme viel wieder Kroatien, weil Kroatien auch immer so unter dem Radar schwirrt. Aber die haben ja Top-Spieler und die sind ja immer dabei, weißt du? Und die kommen halt ab und an auch mal weit. Griechenland nie. Auch danach nie wieder.
Aber glaubt ihr, sowas ist komplett ausgeschlossen jetzt? Also ist einfach Fußball zu weit entwickelt, dass sowas noch funktionieren würde? Ich meine, letztlich haben die ja nur gemauert. Naja,
die haben gemauert, aber die haben ja, ist ja nicht so, dass sie eine leichte Auslosung hatten und irgendwie nur Fallobst gekriegt haben, so wie jetzt letztes Jahr Inter Mailand im Champions League-Finale. Nee, die haben halt wirklich alle, die haben halt auf Frankreich rausgehauen 1-0. Die haben ein Tor gemacht und dann hinten dicht gemacht.
Die haben einfach jedes Mal 1-0 gewonnen. Das hat die einfach nicht interessiert,
ey. Es war so großartig, ja.
Ja, das ist wirklich eine Masterclass von Rehagel gewesen, keine Ahnung.
Ja,
das ist wirklich definitiv. Eine der verrücktesten Geschichten des Fußballs.
Das musst du auch erstmal machen irgendwie. Du gewinnst national alle Titel mit allen Mannschaften so gefühlt und nimmst dir dann irgendein, ich will nicht sagen dritte Weltfußballland, weil die sind ja unglaublich fußballbegeistert. Ja, hat man jetzt hier beim Conference League, war es Piräus oder wer hat gewonnen? Ich weiß schon gar nicht mehr, weil es mir völlig egal ist. Was dann in Griechenland los war, ne? Also die sind völlig fußballverrückt Und dann nimmst du so als Trainer, gehst du da hin und machst aus der, wie du schon sagst, vorher und nachher ziemlich bescheidenen griechischen Mannschaft, machst du halt einen Europameister, ey. Also das ist wirklich Masterclass-Rehagel, ey.
Wow, völlig wild. Und sowas kann natürlich jederzeit wieder passieren, theoretisch. Aber ich meine, das war halt beim ersten Mal auch damals schon unendlich unwahrscheinlich. Also ich meine, so unwahrscheinlich. Also für mich die größte, die verrückteste Geschichte, die der Fußball je geschrieben hat.
Ja,
ich kenne keine verrücktere.
Vielleicht wie noch
Leicester oder Kaiserslautern, meinetwegen.
Wollte ich gerade sagen, Lautern war vielleicht noch so ein Ding. Aber da war ja auch Rehagel dabei.
Ja, absolut, aber das ist trotzdem nicht gleichbedeutend damit, nee, weil ich meine, Lautern, ja, die kommen aus dem Hype, aus der zweiten, das siehst du öfters mal. Das hat auch Hoffenheim fast geschafft, die waren Herbstmeister damals, darf man nicht vergessen. Bisschen andere Vorzeichen, klar ist Hoffenheim, aber ne, also da kommst du mit einem Hype, da kommst du als Siegermentalität, kommst du ja in die erste Liga erstmal, und wenn du dann halt so eine Mentalität aufbaust und dann kommst du ins Rollen, das ist sehr unwahrscheinlich, aber ich finde das nicht ansatzweise so unwahrscheinlich wie mit diesen griechischen Spielern. Die alles noch nie. Ich meine, es waren ja viele Bundesligaspieler dabei, aber halt so Mittelklasse-Bundesligaspieler, ne? Also nichts Star-mäßiges.
Karisteas.
Ja, genau. Karisteas. Und wer war denn noch? Gekas war auch dabei damals, oder? Weiß ich gar nicht.
Ja?
Gekas, Theofanis.
Meine ja.
Ich glaube schon. Also es waren viele dabei, die man kannte, aber es waren halt trotzdem, es waren halt so Spieler wie, ja.
Cool. Sie hatten eigentlich hauptsächlich große Leute, die bei einer Ecke einen Kopfball reinmachen können mit.
Ja, die hatten diesen Kapitän, der hat doch, ja, also das war wild damals. Also es kann jederzeit wieder passieren, aber es ist natürlich so unwahrscheinlich damals
schon. Sehr unwahrscheinlich,
ja. Ich denke, heute ist es genauso unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sich da im Fußball generell was geändert hat. Es war damals halt auch eine, was weiß ich.
Interessant.
Ich hatte schon eine Tausenderquote bekommen vom Turnier. Also
ja. Also, ja. Apropos Quoten, das hat mich tatsächlich sehr gewundert. Die Quote für Dortmund war sehr, sehr gut.
4, irgendwas, ne?
Genau. Und, also ne, ich verstehe schon, dass man da dann, mich hat dieses Narrativ mit Realmagie und so immer so sehr genervt, und man kann nur sagen, dass die kompletteren Spieler und die fertigeren Spieler haben und so weiter, keine Ahnung. Aber so krasse Außenseiter waren Dortmund nicht, und also sah auch im Spiel natürlich nicht so aus. Auch wenn es
Sieg Real war 1,75, das weiß ich noch, weil ich gestern nachgeguckt habe. Also
ja, das ja, ist aber und auch mehr als gerechtfertigt. Real hat Zeit, und da kannst du natürlich sagen, diese Magie besteht nicht, aber die besteht natürlich durchaus, alleine schon psychologisch bei diesen Spielern. Ja,
das ist es.
Weil das Ding ist halt, also generell haben die seit 41 Jahren kein Finale mehr verloren. Die gewinnen einfach, wenn sie da sind, gewinnen sie auch. Und wenn du, genau das Gleiche, wenn dieses Tor passiert, aber es passiert für Dortmund, dann wäre Madrid mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder zurückgekommen, und Dortmund bricht komplett zusammen und macht in 15 Minuten gar nichts mehr, weil sie einfach geschockt sind.
Ja,
das passiert Madrid halt nicht. Madrid sagt, oh, wir haben ein Gegentor bekommen, mir doch fuck egal, machen wir halt noch 2 Tore, und in der nächsten Sekunde sind die wieder da. Und das ist halt eine andere Mentalität, die hat Dortmund nicht. Können sie auch nicht haben wahrscheinlich, weil sie noch.
Ich glaube einfach, dass so eine Erfahrung so im Champions League Finale einfach Gold wert ist. Du hast am Anfang gesehen, wie nervös Dortmund angefangen hat, die Bälle, du hast richtig gemerkt, so wie so aus Glas haben sie den Ball hin und her gespielt. Das ist halt eine Situation, wo du, ich meine, das ist das größte, mit dem WM-Finale, das größte Fußballspiel, was du machen kannst. Also das ist, und Real ist ja gefühlt jedes Jahr da, oder zumindest jedes zweite. Und das ist so eine eingespielte Truppe, die das einfach auch kennt, als Einheit zusammen im Champions-League-Finale zu stehen. Und
ja, das ist einfach Erfahrung und so
viel Selbstverständnis, ne? Ja, ich glaube aber vieles, was man, also klar, ja, das gebe ich euch, aber ich glaube viel, was man da als Magie dann reininterpretiert, ist einfach auch sowas wie Fitness. Also, ne, also Dortmund hatte man, finde ich, jetzt die letzten Spiele immer schon ein Business-Problem, dass die letzten 20 Minuten nicht mehr konnten. Also, ne, dass Adeyemi immer in der 70. ausgewechselt wird für Reus, und Reus kann dann eigentlich ehrlich gesagt nicht viel machen. Ich hatte schon das Gefühl, okay, das ist einfach ihr Limit so. Und damit da haben sie halt drumherum gespielt quasi. Und das gebe ich zu, dass Real dann hinten raus da wahrscheinlich dann noch Möglichkeiten hat, zurückzukommen. Aber Dortmund kann auch einfach 2-0 führen. Also die waren so überlegen am Anfang.
Ja, wenn du Madrid beschlagen willst, das kannst du natürlich tun. Das hat City letztes Jahr gezeigt. Du kannst Madrid schlagen, obvious kannst du das tun.
Aber du musst deine Chancen nutzen, ne?
Genau, dann musst du halt einen perfekten Tag erwischen. Währenddessen Madrid einfach nur einen normalen Tag erwischen muss, um zu gewinnen. Und die spielen halt ihr Spiel. Und das interessiert die alles nicht. Aber du musst halt perfekt sein. Und das heißt, der Füllkrug darf nicht im Abseits stehen und muss das Ding reinmachen, und der Adeyemi muss seine Chance reinmachen, und dann gehst du mit 2-0 in die Pause und dann hast du vielleicht eine Chance. Und selbst dann würde ich hätte gern die Wettanbieter gesehen, wenn Dortmund mit 2-0 zur Pause gegangen wäre. Ich denke, dann hätte Madrid immer noch, ja, dann wär's vielleicht even ungefähr. Also so krass ist es halt eigentlich und deswegen hast du auch die Quote vorher. Weil ich hatte zum Beispiel, als Adeyemi die Chance nicht gemacht hat, und das hat ja wirklich, war ja kläglich vergeben, das war ja furchtbar, wie er da vorbeistolpert, der muss einfach nach rechts rumgehen und dann hat er das Tor, ne? Also warum er da links, was weiß ich, vorher hingeht, ist halt immer leicht zu sagen, ne?
Von ja, stimmt.
Sofa-Experten,
schon.
Natürlich ist
das. Ich hatte den gemacht.
Ja, ich hätte den gemacht. Ja, den musst du halt machen einfach. Wenn du im Champions-League-Finale stehst, von den Besten der Besten, musst du den machen. Du gehst frei aufs Tor, da ist niemand weit und breit, musst du machen. Macht er nicht. Und an dem Punkt wusste ich, Madrid gewinnt. Also für mich persönlich. Ich dachte, das gewinnt Madrid. Also wenn sie den nicht machen, dann machen sie halt maximal noch einen irgendwie lucky. Aber das reicht nicht gegen Madrid, weil die, ich erinnere da gegen Bayern. Und dann machen sie halt zwei Tore in den letzten Minuten. Interessiert die halt nicht. Weil die halt mit diesem Selbstverständnis reingehen und nicht einbrechen. Und die lassen sich auch nicht schocken. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Dortmund wirkte sehr geschockt nach dem 1-0. Die haben ja nichts mehr hingekriegt. Und ich meine, das 2-0 war ja dann basically der Beweis dafür. Was war das denn? Von Marzen, ne? Also Marzen hatte halt auch einen rabenschwarzen Tag, weil Carvajal war seiner. Der die ganze Zeit nach den Ecken zum Kopfball kam. Da ist es übrigens dann auch sehr wieder vorteilhaft, wenn du ein großes Team hast, der jede Ecke wirklich punktgenau dahin spielt.
Absolute Wahnsinn. Ja.
Es ist einfach so punktgenau, das kann halt kein anderer auf diesem
Planeten. Aber hast du das mal gesehen? Ey, Füllkrug war direkt hinter ihm und Carvajal ist irgendwie so gefühlt einen Meter groß und der springt einen Kopf höher als Füllkrug. What the fuck? Ja,
aber Füllkrug ist natürlich auch nicht zuständig für Carvajal, sondern Marzen. Und das hat Escher auch schon wieder analysiert. Insgesamt bei drei Ecken ist Carvajal von Marzen abgehauen. Einmal war es fast das Tor, einmal war es das Tor, einmal was weiß ich, was passiert ist. Natürlich schlecht. Und ja, und dann macht er noch den Fehlpass zum 2-0, dann ist natürlich eh alles vorbei. Und
Ich muss hier nochmal ein Themawechsel mit einstreuen. Also nur so einen kleinen, weil wir wieder weggerutscht sind von dieser EM-Vorfreude.
Ja.
Das finde ich tatsächlich, ging mir gestern das erste Mal so richtig. Und ich glaube, es lag daran, also es ist natürlich, ich weiß nicht tatsächlich, wie schlimm es da jetzt sonst so in Deutschland geworden ist, aber völlig überraschend eigentlich, dass in Berlin auf jeden Fall richtig schön war. Und es war wirklich...
Jetzt sieht das anders.
Ja, genau. Ich möchte mich nicht zu sehr über das Wetter freuen, weil ich nicht genau weiß, wie schlimm es da jetzt wurde.
Also wir haben wieder eine Regenwoche vor uns. Bei uns regnet es die ganze Woche. Geht doch auf 16 Grad runter.
Den geht's nicht so gut. Also da ist wirklich Überschwemmung überall einfach.
Okay.
Läuft da. Aber in Berlin ist schön, immerhin.
Na gut, ich wollte
auch die ganze Zeit.
Ich wollte sagen, man konnte halt mit dem Fahrrad losfahren, irgendwie in die Stadt zu irgendeinem Biergarten, was auch immer. Und das ist einfach toll, ne? Wenn du, also ne, dieses Feeling, wenn du an jeder Straßenecke, überall, wo du vorbeikommst, sitzen überall die Leute und gucken Fußball.
Oder sprechen drüber.
Das macht einfach Spaß, ne? Also wenn du quasi bei jedem Italiener stehen drei Screens, bei jeder Shisha-Bar stehen drei Screens. Also ne, das macht dir schon Freude, habe ich auf jeden Fall Bock.
Ja, aber die Scheiße ist ja, und das macht diese Stimmung so ein bisschen kaputt, die Magenta hat ja die ganzen Rechte gekauft, ne? Das heißt, du kannst nicht alle Spiele sehen. Das ist ja das Problem, oder?
Ja, okay, aber ich hab keinen Plan tatsächlich.
Ich meine, Magenta hat, also Magenta ist exklusiv. Ich glaube, du musst Magenta abonnieren dafür.
Ja gut, aber das werden doch die ganzen Bars und so weiter machen, oder?
Also die Deutschlandspiele sind im Free-TV auf jeden Fall, das müssen sie auch scheinbar, da gibt es so eine Regel. Ja, okay. Aber wir reden hier von, willst du auch andere Spiele, also ich will auch andere Spiele sehen.
Du hast recht, ja klar.
Ja, da muss man sich halt Magenta für 10 Euro holen für einen Monat, also jetzt, ne, wollen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, finde ich.
Ja.
10 Euro für eine EM kann man dann eigentlich auch ausgeben, finde ich. Weil
hast du Magenta Euro 10 Euro, echt?
Ausgibt. Ja, also Magenta, letzte bei der WM in Katar hatte ich Magenta, ich hole dir mal einen Monat dafür, weil halt, also die meisten Spiele waren ja Free-TV bei der Katar-WM. Aber ein paar gab's halt so Gammel-Games. Die gab's halt nur bei Magenta, aber ich guck die trotzdem gerne bei der WM dann, weil es geht ja immer so früh los.
Außer in dem Fall, weil da hast du natürlich boykottiert wegen Politik.
Absolut nicht. Ich habe Katar ja geguckt. Ich habe dann boykottiert, weil meine ganzen Wetten schief liefen und seitdem habe ich nicht mehr gewettet. Es war alles vorbei nach der Vorrunde. Aber gut, ich bin wettfrei seitdem. Ich wurde geläutert. Ich hab so nie so eine Streak gehabt. Ich habe einfach jedes Spiel falsch getippt. So unfassbar. Egal. Aber das waren 10 Euro, glaube ich. Oder 11,99 Euro oder irgend sowas. Also ist jetzt nicht so teuer. Also war nicht so teuer. Ich weiß ja nicht,
was wir dieses Jahr jetzt machen.
Keine Ahnung.
Aber gleich wieder ein Tipp für die Community. Abonniert euch. Magenta.
Das heißt ein Tipp. Ich will da Idee jetzt ja nicht da rein. Ja,
aber das ist teurer. Ja. Wenn die exklusiv so eine EM einkaufen und dann für 10 Euro.
Also Magenta TV war bei mir 11,99 Euro oder irgend sowas, glaube ich, bei der Katar WM. Ich weiß ja nicht, was sie bisher gemacht haben. Vielleicht sagen sie auch, da war eh nicht so viel Reiz. Deswegen haben die Deutschen nicht so viel zahlen wollen. Jetzt ist es scheiße teuer. Kann auch sein. Müsst ihr selbst nachgucken. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht jetzt auf der Zone-Preisen sind. Hoffe ich.
Hoffe ich auch.
Wer weiß.
Aber naja, jedenfalls, wenn man eine Mannschaft hat, die cool ist und alle Bock haben, Fußball zu gucken, das ist einfach schon, das macht Spaß.
Da ja, deswegen nervt mich sowas mit dem Hummels auch. Also deswegen nervt mich diese, weil ich glaube einfach, man muss dann hinter deiner Mannschaft stehen oder vor allem hinter dem Coach. Und ich glaube halt, ne, also ich kann verstehen, natürlich kann man Kritik äußern und sagen, ah, ich hätte Hummels gerne dabei gesehen, aber mir ging das schon wieder viel zu weit. Die Leute haben nämlich, als das rauskam, erstmal auf Robin Koch rumgehatet, grundlos. Und ich bin Frankfurter und ich bin absolut auch dafür oder auch dabei und sage, das ist nicht unbedingt leistungsgerecht, dass der dabei ist. Aber darum geht's ja, wie gesagt, nicht, weil das Nagelsmann ja erklärt hat. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach auch mal dahinter stehen jetzt und sagen, whatever, ist halt so. Der Nagelsmann muss es besser wissen, weißt du? Und dann möchte ich halt so ein Einheitsgefühl haben, was wir heute natürlich schwerer hinkriegen als 2006, ist mir schon klar. Aber wenigstens nicht wegen so Sachen zu zerreißen. Es gibt halt Gründe. Und ich glaube, dann muss einfach jeder auch mal ein bisschen zurückstecken und einfach Vertrauen haben, weil Nagelsmann ist ein toller Coach. Ich denke, die Nationalmannschaft hat ein ganz gutes Flair jetzt, vor allem, wenn man guckt, wo sie vor einem Jahr standen, ne? In absoluten Untergang. Und da muss man, glaube ich, jetzt einfach sagen, komm, das wird schon. Und wir legen auch mal die Vereinssachen bei weg, ne? Weil das war auch viel. Die Dortmunder waren dann wütend, dass so wenige Dortmunder dabei sind. Och, mimimi. Hör doch auf, umzuweinen, verdammte Scheiße. Die wechseln eh von euch weg, wenn sie zu gut werden. Das ist jetzt nicht so, dass die so wichtig sind. Das ist doch so. Meine Hummels war nicht bei Dortmund, als er in der absoluten Prime war, möchte ich mal anmerken. Also er war Erster und dann, ne, dann hat er gesagt, ja, jetzt bin ich zu gut, jetzt gehe ich zu Bayern. Das ist jetzt nicht so, dass das... Ich meine, da muss man doch bei der Nationalmannschaft einfach mal auch die Fanbrille ablegen, weißt du? Also ich meine, die Vereinsbrille. Das ist doch wurscht. Da muss man jetzt einfach hinterstehen und sagen, so wie beim Basketball.
Ja, du verwechselst aber alle, verwechselst aber, dass das, oder du denkst in diesem Moment nicht daran, dass es alles charakterschwache Jungmillionäre sind, ne? Die natürlich auch sich selbst für den Geilsten halten, ne? Das ist beim Fußball leider immer ein bisschen so.
Ja, aber es geht ja um die Fans. Mir geht's ja um die Fans. Ja, aber du vergisst tatsächlich auch leider, wie die Bevölkerung so drauf ist. Also ich fand das wirklich sehr geil gestern. Ich habe dann die erste Halbzeit halt in so einem, also tatsächlich eigentlich wirklich einfach eine Shisha-Bar geguckt. Also jedenfalls, man konnte halt, ne, wie das so ist, mit irgendwelchen Gartenstühlen draußen sitzen und es gab viele Bildschirme. Und das Publikum, also es war irgendwo mitten in der Stadt am Kudamm, war, ne, bunt gemischt, aber es gab auf jeden Fall recht viele Leute, die auch sehr aggro drauf waren, so. Und also ich fand es schon sehr lustig. Also
das ist ja auch Berlin.
In Berlin sind alle Leute sehr nett.
Egal. Aggro Berlin.
Also ich fand tatsächlich das so lustig letztlich. Also weil man macht ja so auch, also jeder von uns macht beim Fußball gucken ja so absurde Sachen. Was weiß ich, eine gute Aktion beklatschen im eigenen Wohnzimmer ist natürlich eigentlich bekloppt so. Also, ne, man darf sich schon drüber freuen, aber natürlich kommt das nicht an bei der Spielerschaft und so. Aber es gab da auf jeden Fall Leute, die ne, letztlich so ähnlich wie das bei Steve vorhin anklang, da macht Hummels eine Grätsche, da stehen drei Leute auf und schreien, halt da, was ist los, warum haben wir den nicht dabei bei der WM, Mann, bei der EM, meine ich. Also ich fand das einfach cool, ne, von der Stimmung her, aber gleichzeitig auch so bescheuert, weil das, also das wirst du halt immer haben, natürlich. Dass,
aber das kannst du nicht verhindern, du hast immer irgendwie 82 Millionen Bundestrainer, die es besser wissen, ne? Das ist leider so.
Ja, aber du kannst da drüber hinwegkommen und also du kannst trotzdem natürlich hast du immer die Couch-Profis, das ist ja auch absolut fein. Die dürfen ja auch nur, ich glaube trotzdem, dass die allgemeine Stimmung, die sollte man sich halt nicht ruinieren. Man sollte nicht, und ich bin immer noch der Meinung, dass ein großer Teil liegt an Flick, kann den nicht leiden, wie wir wissen, aber
Barcelona, ein großer Teil lag auch
an der generellen Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung, dass Katar nicht gut lief. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also in der Heim-EM ist es noch wichtiger natürlich. Aber ich glaube, die wussten, Deutschland ist es eigentlich egal, was die da treiben. Und ich glaube, das macht was mit deinem Kopf. Weil ich glaube, Nationalmannschaft ist was anderes als Vereinsfußball. Du musst schon wissen, dass das Land auch hinter dir steht.
Am Ende des Tages hängt es einfach von den Leistungen ab. Ja, wenn die gegen Schottland schon 1-1 spielen und so weiter und dann kommen die nicht wie der WM gegen Japan, die erste Niederlage und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Leute waren eh irgendwie so ein bisschen, ist mir scheißegal, scheiß Katar. Wenn die gegen Schottland gewinnen irgendwie und dann gegen Schweiz nicht verlieren und dann irgendwie Gruppensieger werden, dann kommt die Stimmung schon ganz alleine.
Das hängt halt von der Leistung ab. Auch kommen, auch wenn die Leistung nicht insane ist. Weil ich erinnere da, zum Beispiel 2006, wir sind nicht so krass ins Turnier gestartet. Was war das?
Ja, stimmt schon.
Costa Rica? Das haben wir irgendwie 1-0 in der Nachspielzeit irgendwie, oder? Das war doch das Costa Rica-Spiel oder was? Ecuador? Ich weiß es gar nicht.
Nee. Das war das erste Spiel. 2006, ich wollte gerade sagen.
Lahm hat gegen Costa Rica getroffen, das weiß ich noch. Das war ein geiler Treffer.
Ja. Costa Rica-Spieler gehen immer 4-2 aus.
Und ja, Frings hat auch einen gemacht, das weiß ich noch. Ja, stimmt.
Costa Rica war der erste. Das Tor von Neuville war doch das eine Tor gegen, ich glaube, es war
Polen oder so? Nein, es war Polen.
Gegen Polen, ja. Das war aber ganz spät. Das war das 1-0, ne?
Genau.
Mhm. Ja. Und ich meine, das war auch keine Glanzleistung. Aber danach waren trotzdem alle euphorisiert. Und ich, wo ich wirklich keinen Bock drauf habe, ist zu sehen, jetzt gewinnen wir da irgendwie, weißt du, so ein 2-0 gegen Schottland, was aber nicht, was nicht absolut überragend war. Und dann fangen die Leute an rumzumeckern. Das will ich wirklich nicht sehen. Ich hoffe, dass das doch nicht passiert.
Also am Ende des Tages, wenn du die Gruppe gewinnst, hast du auch das Land hinter dir, bin ich ganz sicher.
Ja, hoffe ich.
Ich glaube ehrlich gesagt, nach dem, was ich da gestern gesehen habe, schon vorher. Also es war wirklich, ich bin 20 Minuten mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren, es war alles voll. Also es war wirklich
Champions League-Finale. Also,
ja, und?
Was erwartest du mit deutscher Teilnehmerschaft?
Du willst mir erzählen, dass mehr Leute Dortmund-Fans sind als Deutschland-Fans?
Nicht Fans, nein. Aber generell ist es Champions League-Finale, was, keine Ahnung, gefühlt jeder Fußballfan immer guckt. Also ich meine, ich habe, glaube ich, kein Champions-League-Finale geguckt und war viele Jahre nicht mehr so Fußball interessiert, aber ich glaube, ich habe keins verpasst. Ich habe definitiv keins verpasst. Wie passiert das? Und
aber es ist halt noch
jeder, interessanter, und du hast ja doppelte deutsche Beteiligung. Ich meine, du hast auf der einen Seite bei Madrid Rüdiger und Kroos letztes Spiel, auf der anderen Seite hast du Reus letztes Spiel und Dortmund. Ich meine, es ist auch noch ein und jetzt in Wembley.
Also ich als Storyline, die absurd ist. Nicht so richtig interessierter derzeit. Mich interessiert null, dass da Kroos und Rüdiger spielen. Ja, mit denen kann aber ich nicht so viel anfangen.
Leute, weil es das letzte Spiel von großer Vereinsebene ist, weil es das letzte Spiel von Reus bei Dortmund ist, weil es die Rache für Wembley war von Dortmund. Also die Rache lief nicht so gut, aber sehr viele Storylines, die wirklich das Ganze nochmal auf ein höheres Limit als zum Beispiel letztes Jahr Mailand gegen City gehievt haben. Das hat ja wirklich weniger Leute interessiert. Da wirst du nicht so viele Leute draußen gesehen haben, denke ich, im Vergleich. Aber immer noch ein paar wahrscheinlich, weil es immer noch ein Champions-League-Finale war. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube,
also ich sag nicht, dass das mehr ist. Ich sag nicht, dass die EM wird natürlich noch mehr interessieren. Nur ist trotzdem ist die Frage, wie ist die Stimmung dabei? Darum geht's ja. Ne? Also sind sie wirklich dahinter oder hast du dann die Vereinsbrillen Leuten auf und die setzen sich durch? Das hoffe ich halt nicht. Dann hast du die erste Niederlage und Rüdiger macht einen Fehler im ersten Spiel und dann kommt die Hummels-Fraktion und redet die Nationalmannschaft für immer schlecht, wenn du Pech hast, ne? Das ist halt.
Ja, oder die Rassistenfraktion, AfD und Co. irgendwie, die dann sagen, ja, er ist ja eben Moslem und hat den Finger nach oben gezeigt auf irgendeinem Bild auf Instagram. Genau sowas. Das geht schneller. Da warten die nur drauf, dass er irgendwie Scheiße baut.
Ja, ja, absolut. Und genau sowas willst du halt nicht sehen, ne? Also da hast du wirklich gar keine Lust drauf. Von daher hoffe ich einfach, dass wir ein richtiges Sommermärchen kriegen. Und dann müssen sie halt auch, müssen sie die Leistung bringen.
Das werden sie aber auch. Ich bin da sehr optimistisch nach den letzten beiden Spielen.
Ich bin auch sehr optimistisch. Und ich mag diesen Kader einfach. Und ich glaube, Nagelsmann hat da wirklich was Großes in Gang gesetzt. Und ich glaube, er ist ja auch selbst überzeugt. Hätte ja keiner erwartet, dass er verlängert. Das ist ja eine riesige Überraschung gewesen für mich und für, glaube ich, alle. Also ich hätte nie gedacht, ich dachte, der macht jetzt bis zur EM. Weil, warum nicht? Dann kommt er aus dem Bayern-Vertrag raus. Das ist schon mal ganz gut. Also, ne, weil dann kann er wieder frei wählen und muss nicht mit Bayern verhandeln. Und ich dachte, der macht jetzt die EM im eigenen Land, ist ja richtig cool. Und ich meine, er ist ja so jung, dass er danach einen Top-Club übernimmt wieder. Aber dass er da nochmal 2 Jahre committet, hat mich super überrascht. Und das zeigt ja auch, dass er offenbar Spaß an der Sache hat und eine Vision hat. Und die hatten wir lange nicht mehr, glaube ich.
Ist so. Wirklich. Ja, ich bin auch optimistisch. Deshalb freue ich mich auch so auf die EM. Und in nicht mal ganz 2 Wochen geht's schon los, ne?
Ja, es geht ruckzuck jetzt. Krass. Ging alles irgendwie schnell.
Ja, ja.
Ach, ganz kurz noch. Gegen euch machen.
Machen wir. Was? Machen wir ein EM-Tippspiel. Ja, gut.
Also ich kann anbieten, meine WM-Tipps zu wiederholen von Katar. Und dann ende ich mit 0 Punkten. Ich werde nämlich ein Spiel auch nur ansatzweise entfernt richtig tippen.
Aber es ist auch mal Sachen. Die großen Turniere zu tippen ist auch immer ein bisschen Glück, ne? Weil du nicht weißt, wie die Mannschaften drauf sind anfangs und so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Warum nicht? Machen wir. Setz dich auf.
Weißt du noch? Warte mal, wie war's? Wer hat da am Anfang verloren gegen Katar? Das war doch irgendwie, es war so weird. Nee, Frankreich hat gegen Saudi-Arabien verloren, glaube ich.
Stimmt.
So war's doch. Das waren die weirdesten Sachen. Ich habe auf das absurdeste Zeug getippt, dann habe ich auf die Außenseiter getippt, hat alles verloren, dann habe ich auf Favoriten getippt, dann verliert Frankreich auf einmal gegen Saudi-Arabien und ich denke mir, was ist denn hier los? Und
das geht nicht. War das Argentinien? So war das nicht Argentinien?
Das war Argentinien, stimmt. Das war Argentinien, hat gegen Saudi-Arabien verloren, 2-1, glaube ich, ja. Und es war so weird. Es ging immer weiter. Egal, was ich getippt habe, das Gegenteil ist eingetreten.
Du bist verflucht. Sprechen wir es doch mal an. Ganz kurz, Flick Trainer, neuer Trainer in Barcelona. What the fuck?
Haben wir letzte Woche schon drüber geredet, Steve.
Haben wir?
Ja.
Okay.
Also zumindest habe ich gesagt, das ist wohl so.
Ja. Aber jetzt ist es offiziell und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Ende der Saison erleben wird in Barcelona.
Nee, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt.
Haben wir, ey, sag mal, ey, oh Mann, ja.
Aber da hast du recht, ich bleibe dabei, der wird die Saison, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt hat er noch Westermann als Co-Trainer geholt, das ist neu.
Ich bin Flick-Believer.
Bitte?
Ich bin Flick-Believer aus Prinzip so ein bisschen. Aber
ja. Wenn du immer anders sein willst.
Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass der, also ich glaube, die musst du halt machen lassen so. Und wenn also ich, ne, ich verstehe, dass man das nicht unbedingt erwartet jetzt bei Barcelona, aber andererseits.
Der hat für Bayern auch gut gearbeitet, ne? Wer weiß, ne? Aber ich glaube es trotzdem nicht. Gut. Ganz kurz, ich habe lange darauf gewartet, ja. Und nach 13 Jahren sind meine Dallas Mavericks zum ersten Mal wieder, nach dem Titel mit Dirk Nowitzki 2011, sind zum ersten Mal wieder im NBA-Finale und haben die hochfavorisierten Timberwolves? Minnesota Timberwolves, ja genau. Haben sie 4-1 aus der Serie rausgeballert. Kyrie und Doncic, unglaublich gute Serie gemacht. Und Shaq hat ein Interview gegeben vor der Saison, hat gesagt, Dallas Mavericks werden NBA-Champion. Da habe ich noch so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen. Und er sagt auch, dass sie favorisiert sind gegen Boston, weil die nichts gegen die Zange Doncic und Kyrie haben. Also ja, freue ich mich unglaublich drauf. Die Finals, die sind leider immer um 3 Uhr, kann man nicht gucken. Aber ich gucke dann halt die Zusammenfassung am nächsten Tag. Und ja, lange gelitten mit den Mavs, die viele Jahre nicht in den Playoffs waren. Und jetzt sind sie mal wieder in den Finals. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Naja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Und eine wichtige Sache noch. Nach meinem Aufruf hier vor 2 Wochen, oder letzte Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr, dass ich diese Ferrero-Sammelcodes benötige. Ich habe so viele bekommen von der Community. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich habe bestimmt 20, 25 Codes gekriegt. Leo und ich haben die Sticker schon bestellt, aber es dauert immer 2 Wochen, bis sie kommen. Vielen, vielen Dank an jeden, der mir so einen Code geschickt hat. Das war echt toll. So, das war's von mir. Von meiner Liste.
Ist ja richtig Hype, wenn man so 2 Wochen warten muss.
Ich gucke jeden Tag in den Briefkasten, ganz aufgeregt mit Leo. ja, aber die kommen ja und dann können wir die einkleben. Freut sich Leo ganz doll. Und ey, ich habe gestern zum ersten Mal, ich habe ja vor 2 Wochen so geschimpft wegen dem FSK-0-Film. Und auch wenn wir nicht nochmal ins Kino gegangen sind, haben wir gestern zusammen den Minions-Film geguckt. Und das erste Mal, dass Leo geschafft hat, einen wirklich langen Kinofilm durchzugucken. Weil normalerweise hat er, sagen wir mal, nach 3/4 des Films kann er die Aufmerksamkeit nicht halten. Oder es passiert sowas wie jetzt in dem Kinofilm, dass irgendwas Gruseliges kommt. Aber wir haben den Minions-Film durchgeguckt, er hat sich kaputt gelacht. Ich habe ihn noch nie so lange und ausgiebig lachen hören oder sehen. Der Minions-Film, der ist überhaupt nicht gruselig und er liebt die Minions sowieso und es war total großartig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Dann, dazu haben wir noch gegrillt gestern. Also es war ein toller Tag. Ja.
Stark.
Ja, danke. Nice. Über was reden wir jetzt? Keine Ahnung. Messerangriff? Fragezeichen. Ist es überhaupt wert, dass man darüber redet? Keine Ahnung.
Ich weiß nichts darüber.
Attentat in Mannheim kann man schwer drum herum, oder?
Nee, ich habe die Schlagzeilen gesehen, aber ich habe mich in keiner Weise weiter dazu informiert. Ich weiß wirklich nicht viel dazu.
Okay.
Ja, ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Es wird ja jetzt ausgeschlachtet jetzt wieder. Ja, ich meine, ist halt. Ich verstehe die Diskussion nicht. Also, ich meine, geht natürlich nicht. Also, ist ja nicht erlaubt. Ne? Dafür haben wir ja Gesetze. Darfst Leute nicht abstechen. Machen wir nicht. Und die Reaktion ist, ich weiß nicht, also die Rechten sind natürlich jetzt wieder auf 180 und sagen, seht ihr, wir haben es euch doch gesagt. Aber ich meine, es ist halt eine Einzelperson, die auf einen Hetzer losgeht und
dann erschossen wird.
Und dann erschossen. Ist er tot? Ich dachte, war angeschossen nur. Okay. Und dann halt vom
ach, was, Gesetz. Ach, was? Ich weiß, was du sagst, weiß ich gar nicht.
Ich weiß auch nicht. Er wurde nur niedergeschossen, aber ist keine Ahnung. Es wurde halt noch ein Polizist schwer verletzt, der um sein Leben ringt. Oder ich weiß ja nicht, was passiert ist heute. Heute habe ich nichts mitbekommen. Das ist natürlich schlimm. Also, aber es ist halt.
Der Polizist, der ist gestorben. Das ging gestern schon.
Der ist gestorben sogar. Ja. Okay. Mhm. Ja, es ist halt eine schlimme Sache. Aber ich weiß halt nicht, was für eine Lehre du daraus jetzt ziehen möchtest, dass eine Einzelperson, egal mit welchem Hintergrund, irgendwas sehr Verwirrtes tut. Also, das ist für mich halt Also ich weiß nicht, was für eine Lehre ich daraus ziehen soll, weißt du? Oder was da jetzt bestätigt werden sein sollte.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Gruppe ist, die sich gebildet hat und jeden Tag 5 Leute abschlachtet in Deutschland. Und dann kannst du sagen, siehst du, wir haben es euch doch gesagt. Das ist ja nicht der Fall. Das ist eine Einzelperson. Weißt du jetzt nicht.
Ja, aber genau dafür, darüber echauffieren sich ja die ganzen Rechten. Wenn du das so ein bisschen verfolgst, dann ist da immer, ja, war ja wieder nur ein Einzeltäter. Ha, 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 ha.
Ja, klar, war es ein Einzeltäter. Also, was soll es denn sonst gewesen sein? Also sonst wäre es ja nicht in den Medien, wenn es jeden Tag 10-mal passieren würde, ne? Dann wäre es ja kein großes Thema. Es ist jetzt halt einmal passiert, ja klar. Da hat ja auch keiner gesagt, dass wenn wir, ich glaube, es war ein Afghane, der seit 2013 bei uns lebt, also seit 11 Jahren in Deutschland ist, aus Afghanistan stammt. So waren die Infos, die ich bekommen hatte aus den ersten Videos. Ich weiß nicht, was sich davon bestätigt hat und was nicht. Hat ja niemand gesagt, dass jeder Zugereiste für immer nett sein wird. Das ist ja auch absurd. Also es ist ja auch nicht jeder hier Geborene für immer aufrecht und Co. Natürlich wird es da auch ein paar Verrückte drunter geben. Also ich sehe einfach nicht, was es für das große Bild tun soll, weißt du? Das ist ja, es ist halt für mich einfach ja, ein bedauerlicher Einzelfall. Anders kann ich ja nicht sagen. Also jetzt kannst du natürlich sagen, ha, wenn wir niemanden ins Land lassen würden und wir haben keinerlei Zuwanderung mehr, dann wird sowas ja nie wieder passieren. Ja, nee, dann macht's halt kein Ausländer, aber du wirst halt trotzdem dann, ich meine, weißt du, wir hatten auch Amokläufer von Deutschen. Also, das ist ja absurd. Passiert halt. Menschen machen halt Dinge. Und, ja, weiß halt nicht, was du da jetzt gegen tun kannst. Also, da hat, glaube ich, noch kein Land und noch keine Gesellschaft jemals ein Mittel gegen gefunden, dass so etwas passieren kann.
Mhm. Ja, gut. Die Gesellschaft ist natürlich auch ein bisschen gespalten aktuell, ne?
Kann ja, klar, aber es ist halt...
Kann sowas mal passieren, ne?
Ich appelliere halt daran... Also schon immer, dass die Leute halt einfach die Sachen objektiv sehen. Also versuchen, sie objektiv zu sehen, mit aller Emotionalität und Co. Aber jetzt da deswegen zu sagen, ah, siehst du, wir haben es euch doch gesagt, weil wir die ganzen Flüchtlinge ins Land gelassen haben, werden jetzt alle Leute abgestochen. Das ist halt Populismus. Das hat halt nichts damit zu tun. Und jetzt kann man halt gucken, was für Hintergründe der Mann hat. Warum hat er das getan? Das muss man natürlich aufarbeiten. Das werden die ja auch tun, ne? Ist ja nicht so, dass die Polizei weit weg war. Die waren ja da. Und haben ja sofort reagiert und alles. Und mehr kannst du ja nicht erwarten. Am Ende des Tages ist es halt ein Messerstecher, der einzeln auf Leute losgegangen ist. Und der war ja sehr verwirrt, offenbar. Der hat ja halt auf alles eingestochen, was da rumgelaufen ist. Du hast ja wirklich ein Video davon, ne? Ich hab das gesehen gehabt, als es rauskam. Der hat ja auf jeden eingestochen, der da irgendwie auch nur ansatzweise in der Nähe war. Keine Ahnung. Inklusive auf den Polizisten halt leider, ne? Also, ja.
Das Lustige in Anführungsstrichen daran ist halt, dass der Polizist, der ihn angeschossen hat, selber Moslem war. Ne?
Ja.
Also eine Person mit Migration und die Helferin, die Ersthelferin war auch eine Muslima, ne? Also von daher.
Ja, das finde ich dann auch schon wieder so, ne? Also ja, natürlich, das kannst du halt jetzt bringen als Argument dagegen, gegen die rechten Spinner und dann sagst du halt, ja, aber guck, es gibt halt auch die anderen. Aber es ist halt gar nicht relevant, weißt du? Also ich finde das halt so affig. Es ist ein Einzeltäter, der halt mehr oder weniger Amok läuft. Mit einem Ziel immerhin, also es ist kein random Amok. Offenbar wollte er ja den Redner erwischen, den ich nicht kenne übrigens, aber der offenbar ein Islamkritiker ist oder was auch immer und der da eine Rede halten wollte oder einen Stand hatte. Und am Ende des Tages ist es halt ein Mensch, der sich von wem anders extrem angegriffen gefühlt hat und den töten wollte. Und das gibt es halt basically seit es Menschen, seit Lebewesen existieren, glaube ich, dass das halt passiert. Und dafür haben wir Gesetze, das ist nicht erlaubt. Dafür haben wir Sicherheitsvorkehrungen in der Regel, aber die kannst du natürlich nicht überall einhalten. Ich meine, wenn ich morgen mich entscheide, dass ich irgendwen töten will, dann werde ich es wahrscheinlich hinbekommen, weißt du? Also, ist halt nicht so schwer, oder?
Lass mal.
Also, ja, nee, aber ich sag's nur, also, du kannst ja nichts dagegen tun. Ich meine, jetzt rein vom Staat her, was willst du dagegen machen? Ich meine, ein Messer reicht halt in der Regel oder irgendwas anderes und deswegen kannst du halt nichts dagegen tun.
Ich bin selten so einverstanden mit deinem Text gewesen. Also würde ich genau so stehen lassen.
Das ist doch schön. Und deswegen sind das halt Einzeltäter, wenn sich da halt nicht herausstellt, dass es halt irgendeine große Gruppierung ist, die da jetzt Leute losschickt. Und wenn das jetzt halt jeden Tag passiert, dann haben wir ein Problem, natürlich. Aber wenn das eine Person ist, ich meine, was willst du dagegen machen? Ich meine, gerade vor ein paar Wochen wurde der slowenische Präsident abgeschossen. Ist halt auch eine Einzelperson. Er ist halt nicht mit der Politik einverstanden gewesen, offenbar. Findet eine Waffe, knallt den ab mit 6 Bodyguards drumherum. Kannst du nichts gegen tun. Es ist... Was willst du machen? Dann kannst du halt die Leute dauerhaft in so einem Papstmobil rumfahren lassen, wenn du das vermeiden willst. Das ist deine einzige Chance. Aber wie gesagt, ich denke einfach, du darfst halt keine... Ich hasse diesen Populismus einfach. Die Leute sollen einfach die Sachen objektiv bewerten und die Kritik äußern, die sie haben, das ist ja okay, aber nicht das jetzt zum großen Thema machen und sagen, oh, der Islam ist böse, ich hab's doch gesagt. Da kannst du andere Gründe für finden, vielleicht für diese These, aber das ist es ganz sicher nicht. Steve ist weg.
Okay, next.
Nee, ich bin, sorry, ich war gerade kurz gemutet. Ich, ganz kurz nochmal zum Fußball. Morgen ist ein Länderspiel, das habe ich gar nicht auf dem Zirn gehabt. Deutschland spielt morgen gegen die Ukraine. Als Vorbereitungsspiel.
Nein,
das natürlich, ja, ich nämlich auch nicht. Ist mir gerade irgendwie durch Zufall, habe ich das gesehen. Also wenn ihr, die spielen noch am Freitag noch gegen Griechenland und morgen also Montag um 20.45 Uhr gegen die Ukraine. Ne? Also von daher kann man die Mannschaft ohne die Dortmunder Spieler schon mal sehen. Ja. Mit was wollte ich, weil ich hatte noch irgendwann ein ganz tolles Thema, aber das fällt mir natürlich jetzt wieder nicht mehr ein, weil ich immer das nicht aufschreibe, ich Idiot. Ja, ist weg. Ach so, wir haben am Freitag eine große WoW-Nacht, eine Retro-WoW-Nacht, liebe Community. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Da gibt's dann auch die Alemania-Premiere. Und wir haben viele Events auf die Beine gestellt, um so ein bisschen das Nostalgie-Feeling von früher zu schüren. Wir haben ein Ingame-Event, wo jeder teilnehmen kann, auch ohne WoW-Abo. Wir haben Quizze zu Alemania und zu WoW generell. Wir haben Interviews, das heißt, wir haben coole Gäste. Unter anderem wird Mitashi dabei sein. Es könnte also richtig, richtig cool werden, wenn ihr Freitag sowieso nichts vorhabt, Freitag 20 Uhr WoW-Nacht. Gerne mal reinschauen, hören, sehen. So. Ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Klingt auch sehr gut.
Ja, danke, danke. Ja, ich hab diese Woche nicht so viele Themen, weil nicht so viel passiert ist, keine Ahnung. Mr. Beast ist der häufigste abonnierte YouTuber jetzt mittlerweile. Er hat diesen indischen T-Series-YouTube-Kanal überholt und hat, wie er selber sagt, PewDiePie gerecht. Ja, der hat jetzt 200, ich weiß gar nicht, wie viel, 260,
50 oder so.
Wie viel?
Ja. 2 Millionen, ja.
Ja, Abos, wow.
Verdient, der beste YouTuber, den es hier gab. Kann man nicht anders sagen.
Sehen das die Inder auch so?
Offenbar, die sind so viel mehr und haben es nicht geschafft, von daher. Wobei sie nicht mehr als der Rest der Welt. Ja. Nee, Mr. Beast hat's absolut verdient. Hat halt, es ist halt insane, was der macht. Gerade gestern ist wieder ein Video rausgekommen. Hat da zwei Leute irgendwo in der Wildnis abgesetzt und hat gesagt, hey, für jeden Tag, den ihr überlebt, kriegt er 10.000 Euro. Viel Spaß. Bleibt mal da. Lustiges Video. Also seine Videos verändern sich jetzt auch extrem. Die werden, also es ist nicht so, dass Mr. Beast sich nicht entwickelt hätte über die letzten Jahre. Der entwickelt sich und er findet sich basically alle 5-6 Monate wieder neu. Macht immer mehr. Mittlerweile, jetzt hat er den nächsten Deal irgendwie mit seinen komischen Schokolade. Er ist ja auch Schokoladenhersteller mittlerweile. Diese Feastables sind ja offenbar groß in den USA. Bei uns sind die, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen. Jetzt hat er mit irgendeiner Fastfood-Kette da noch einen Deal, hat er eigene Boxen, also wirklich insane. Und wurde ja auch schon gesagt, er wird wahrscheinlich der erste YouTube-Milliardär. Wild.
Tja. Das ist wirklich crazy, ja.
Und Milliardär trotz der ganzen Kohle, die er immer raushaut in den Videos, ne? Du denkst ja, Alter. Ja,
er hat halt die ersten Jahre alles, was er eingenommen hat, investiert nach eigenen Ausgaben. Interessiert Geld, glaube ich, da auch nicht so. Und er hat halt gesagt, naja, es ist basically so eine Startup-Crowing-Strategie, ne? Alles, was du hast, wird reingebuttert, egal, selbst wenn es Verlust macht, wen juckt's, und growth, growth, growth. Und ja, ihn interessieren halt die Kosten für die Videos nicht, und diese Videos sind halt mittlerweile wirklich. Also, ich glaube nicht, dass er in irgendeinem Video unter Millionen rauskommt, Production-wise einfach schon. Das sind, er hat ja auch dieses riesige Headquarter mit, was weiß ich, ey, da sind tausende Kameras und Co. Es ist eine riesige Fläche, und jetzt hat er ja noch die Amazon, das kommt ja am Ende des Jahres noch, glaube ich. Seine Amazon-Collab, wo er eine Game-Show basically für Amazon macht, die offenbar gigantisch wird, wo er mehr Preise raushauen wird als, ich glaube, aus eigenen Aussagen, als das Fernsehen je rausgehauen hat. Das wird wirklich eine große Show, glaube ich. Und Amazon ist ja dabei, die haben ja auch ganz gut Geld, um das zu sponsern in der Regel. Die können, glaube ich, mitmachen. Also, wird schon insane.
Die machen ja auch, hast du das verfolgt? Seven vs. Wild ist jetzt ja auch wieder angekündigt. Hast du das gesehen?
Ja, Fritz hat, er war ja nur ganz kurz, gibt's noch keine Infos, aber Fritz hat gesagt, Staffel 4 kommt, wird im Herbst ausgestrahlt schon, was mich ein bisschen überrascht.
Ja, es gibt so ein paar YouTube-Kanäle, die halt versucht haben, so ein bisschen das schon zu beobachten. Also die haben halt vor 1-2 Wochen schon angefangen, da News zu droppen, dass das so aussieht, ne, als wären einige InfluencerInnen plötzlich verschwunden.
Ja, dann ist diesmal offenbar keine so, weil das kann ja eigentlich nicht sein, weil eigentlich war der, ich habe mich auch gewundert, ich habe das Video gestern gesehen, weil kam gestern raus von Fritz, das ist nur ein 2-Minuten-Video. wo er sagt, Seven vs. Wild 4 findet statt. Jetzt wird aber noch einige Wochen Funkstille sein. Aber im Herbst wird ausgestrahlt mit Amazon wieder, also wieder mit Freeview wahrscheinlich.
Ja, so kann es so.
Aber das war halt ein bisschen komisch, weil ansonsten war der Prozess ja ganz anders, weil es kam erst die lange Ankündigungsphase mit den Regeln, dann die Nominierungsphase, wo die Influencer halt nominiert wurden, ne? Und dann die User-Bewerbung und was auch immer, das hat ja ewig gedauert. Aber wenn sie im Herbst schon ausstrahlen wollen, dann muss es eigentlich schon gewesen sein.
Also, wie ich es verstanden habe, genau, haben sie das tatsächlich jetzt die letzten Wochen gemacht. Und eben ganz bewusst vorbei. Und man muss einfach auch sagen, letztes Mal wurde da ja erstens viel geleakt, aber eben auch sind tatsächlich ja da Leute hingefahren und also mögliche Krams. Also ich meine, letztlich wurde es quasi gestört. Und dass sie dann sagen, okay, wir machen das ohne, dass da Leute eindringen und so weiter, finde ich sehr nachvollziehbar, sehr vernünftig.
Und ja, absolut. Es musste was geändert werden. Das war ein bisschen komisch alles. Letztes Mal, da lief nicht alles perfekt. Ja, aber jetzt hast du natürlich ein bisschen weniger von diesem Bewerbungshype und Co. Aber naja, sie können die Leute ja trotzdem noch nach und nach jetzt vorstellen. Es delayt sich nur ein bisschen, aber ist, denke ich, auch der bessere Weg.
Ja, denke ich auch.
Sam Bros. Wild war toll.
Ja, kannst du dir auf jeden Fall diese Spekulationsvideos auch angucken. Also,
nö, ich warte auf den Fritz, der erzählt mir das schon. Wenn es soweit ist. Okay, ich habe Geduld, Nomi, ich bin alt.
Verstehe.
Alt und geduldig. Ich warte, wie die Sachen kommen.
Ja, Donald Trump wurde im Schweigegeldprozess schuldig gesprochen.
Schreit er hier rein.
Da schreit er da einfach aus dem Nichts rein.
Ja.
War wieder gelangweilt von unserer Talk.
Ich wollte dich gerade fragen, Steve, ob du letztes Mal jemals reingeguckt hast oder es komplett gelassen hast. Aber na gut.
Nee, für mich ist das nichts. Ich finde das nicht so spannend.
Okay. Ja, Trump finde ich spannend. Tatsächlich habe da viel gehört in letzter Zeit zu. Aber ich glaube, letztlich das ist ja alles Kaffeesatzlesen, ne? was daraus resultiert. Man hätte ja vorher schon sagen können, ja, okay, ist ein Verbrecher, will ich nicht nochmal. Hätte ich gar nicht erst wieder auf. Gut, jetzt ist es, ne?
Ja, diese Opferrolle, in der er sich bewegt, so, die, ja, das ist Bidens Attacke gegen ihn und das ist doch alles affig. Ey, die Amerikaner sind auch, mindestens 50% der Amerikaner sind so dumm. Also, sorry, werde ich niemals verstehen, wie man den Mann wählen kann.
Ja, aber tatsächlich, ich glaube, ein bisschen was ändert das vielleicht schon. Tatsächlich ist ja auch bei der AfD so, dass ein paar Stimmen verloren gegangen sind jetzt. Zuletzt und also da muss man ja auch wirklich sagen, was sich da an Drama nach an Drama reiht, ist ja auch absurd. Also einfach, ne, diese Spionage-Geschichten und so weiter. Ist ja ein bisschen ähnlich letztlich wie bei Trump. Vielleicht noch ein bisschen anderes Level, aber interessant zu sehen, dass sie dann tatsächlich da auch ein bisschen einbüßen und wie gesagt, vielleicht dann Trump sich auch nicht so einfach durchsetzen kann. Trotzdem scheint er immer noch favorisiert zu sein. Das finde ich wirklich unglaublich.
Unfassbar. Wie dumm die Amerikaner sind teilweise. Also die Amerikaner in Anführungsstrichen, ne? Also 50%.
Ja, aber diesmal ist es natürlich nicht eine amerikanische Wahl. Diesmal ist es halt wirklich sehr gefährlich für die Welt. Also vor 8 Jahren war das nicht so schlimm, dass Trump dann mal kurz rankam und da war er auch noch nicht so Kult-Leader-mäßig unterwegs wie heute. Heute ist es halt wirklich schlimm, weil, also das kann halt die ganze Welt in Schutt und Asche legen, basically, weil. Also ist wirklich so, ne? Also Trump nochmal eine Amtszeit mit der Radikalität, die seine Anhänger und er jetzt mittlerweile haben. Ich meine, er sagt ja basically offen, er wird ein Diktator. Also das sagt er ja mehr oder weniger offen. Also die haben ja schon angefangen zu versuchen, die Alternativleuten für offene Posten und Co. oder für öffentliche Posten und Co. anzuwerben. Und er sagt ja ganz klar, die NATO ist eigentlich Fakt, wenn er da ist. Und wenn die NATO Fakt ist, dann darf Putin machen, was er will, weil ich meine, Trump ist einfach unter der. Ich meine, das ist auch kein großes Geheimnis, ne? Der mag Putin. Und dann kann Putin mit der Ukraine und mit der NATO machen, was er möchte. Und Taiwan ist dann das nächste, was fällt. Also, da kann halt wirklich viel passieren diesmal, ne? Das ist nicht mehr, die Welt ist halt einfach eine andere als vor 8 Jahren. Da war es relativ ruhig, ne? Da konnte er nicht ganz so viel kaputt machen aus seinem eigenen Land. Aber jetzt ist es halt, wenn er jetzt wieder mit America First da hingeht und sagt, oh, der Rest der Welt ist uns eigentlich egal, wir schotten uns jetzt ab und machen unser eigenes Ding und machen hier so unseren eigenen kleinen Diktator. Dann hast du halt, also dann wird auch Deutschland, es kann Auswirkungen auf uns haben, sag ich mal so. Aber ich meine, mit Argumenten kommst du da schon lange nicht mehr an bei den Amis.
Ja, ich glaube, es geht ja durchaus dann trotzdem mal um Swing Water und so weiter. Und also wenn du jetzt immer sagen kannst, der ist wirklich von seinen Peers, ne, wirklich von der Jury, nicht von irgendeinem gekauften Richter oder so, wirklich von der Jury, von normalen Leuten, die haben sich die Argumente angehört und gesagt, ja, also das ist offensichtlich ein Verbrecher. Ne, dies muss ja einstimmig beschlossen werden und ich glaube, das zieht schon ein Stück weit. Also, ne, wie gesagt, es geht ja dann nicht unbedingt darum, die kompletten Hardliner zu kriegen.
Ja, insofern, aber das Problem ist halt, dass du halt nicht mehr so eine kleine Nischengesellschaft hast in den USA. Vor 30 Jahren wäre das halt alleine schon der Prozess, der allererste, die Ankündigung wäre bereits der Rücktritt gewesen von jedem Politiker, den es gibt. Das wäre halt nicht gegangen. Ne? Gucken wir uns Affären wie Watergate und Co. an, das ist halt ein Witz dagegen. Also was Trump alles am Stecken hat, aber es interessiert halt nicht mehr. Die Leute, also seine Wähler und seine Anhänger, interessiert das halt eh schon nicht. Da sagst du natürlich, jetzt sind die Hardliner, aber es ist halt die gesamte Party. Keiner kritisiert ihn dafür, weil sie es nicht können. Sie sind ja abhängig von ihm, weil er zu viele Wähler hat. Wenn sie sich gegen Trump stellen, also selbst normale, aufrechte, guck dir an, was mit Mitt Romney und Co. passiert ist, das sind ja die einzigen, die dagegen, oder Liz Cheney, die dagegen aufbegehren und sagen, das können wir doch nicht machen, was ist mit unserer, unserer republikanischen Partei los? Die sind ja basically Ausgestoßene jetzt. Und die könnten ja auch nie wieder für irgendwas Großes kandidieren, außer in ihrem kleinen, maybe, in ihrem kleinen Country, weißt du. Aber so woanders können die ja nie wieder was machen, weil alle Trump-Wähler, und das, ich meine, die Demokraten wählen sie anyway nicht, ist ja klar. Und Trump hat halt einfach locker 40% der republikanischen Wähler hinter sich. Das ist halt so. Und selbst wenn es nur 20% wären, hätten die Republikaner ja trotzdem nie wieder Zeit, wenn sie sich gegen Trump stellen, weißt du, weil du diese Leute ja dauerhaft verlierst. Und wo es dann ihre Wählerschaft. Das heißt, sie haben sich halt in eine Situation begeben, dass sie nicht mehr von Trump wegkommen, weil er halt so viele Hardliner-Fans hat, dass sie halt alles mitmachen müssen, was er tut.
Ja, also ich meine, ich bin voll bei dir, dass das alles schon furchtbar ist. Aber trotzdem bin ich jetzt ein kleines bisschen positiver.
Ja, es ist bestimmt nicht hilfreich in der breiten Masse, aber es wird halt trotzdem eng. Also es wird halt egal wie super eng. Und du hast ja jetzt natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker, die sagen, ja, die Jury war gekauft, der Judge war gekauft, alle waren gekauft, weil sie halt nicht mehr... Weil es ihnen halt seit Jahren in den Mund gelegt wird, ne? Dass alles korrupt ist, außer was Trump macht. Und Trump ist halt basically der von Gott gesendete Messias. Es ist wirklich wild. Also wie man gerade diese Person dafür auserkauen kann. Es ist ja nicht mal es ist nicht mal so ein ehrwürdiger Mensch irgendwie, wo du sagst, der spielt so eine Rolle wie diese großen amerikanischen Pastoren und so, diese Fernsehpastoren und so. Ich meine, die spielen wenigstens eine Rolle und sind so, da kommt dann auch immer was raus, was sie machen, aber... Ich meine, Trump ist ja einfach für jeden objektiv bewerteten Menschen nicht wirklich glaubwürdig. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie das passiert ist, aber er hat halt wirklich einen Kult um sich geschaffen. Und wie gesagt, diesmal ist es halt wirklich eine sehr, sehr unangenehme Wahl für die Welt, denke ich. Also für die Welt.
Also in Umfragen, es gibt ja so Umfragen bei längeres, es gibt dann so Graphen, wo man sieht, da ist er immer vorne gewesen in den letzten Monaten. Ne? Also es wird wirklich sehr, sehr eng.
Wird generell eine sehr enge Wahl und es ist halt völlig absurd eigentlich. Aber ja. Whatever. Wenn man mal ein paar Geheimnisse an die Saudis und Co. verkauft, ist das offenbar nicht mehr so schlimm für die Amis. Ich meine, die halten sich ja für die Patrioten. Das ist so ein bisschen wie bei uns auch. Nur, dass wir halt noch nicht so tief drin stecken in dem Schlamassel wie die Amis. Die haben es schon ein bisschen länger aufgebaut.
Und alle um uns rum auch, ne? Also es gibt ja ganz viele spannende Wahlen. Kann ich tatsächlich mal empfehlen, falls ihr das nicht kennt, Inside Austria, ein Spiegel-Podcast ist das, glaube ich. Was man sich über die österreichische Politik da anhören kann, ist auch wirklich absolut unfassbar. Also das sind alles diese Sachen mit Maschalek und so. Das fühlt sich ja von vornherein alles an wie wirklich ein teilweise ein bisschen alberner Spionagefilm, so wo also wirklich unfassbare Sachen passieren. Also da kann einem einerseits kann einem glaube ich Angst und Bange werden. Andererseits hat man das Gefühl, es ist wirklich einfach so abstrus. Es kann eigentlich alles so gar nicht sein. Und ich weiß nicht, ich bin persönlich dann einfach immer nicht so pessimistisch letztlich. Ich habe da am Ende trotzdem das Gefühl, also so schlimm kann es gar nicht ausgehen. Das ist wirklich zu absurd.
Es ist halt wirklich wild, weil alte, also etablierte, als ich noch jung war, sozusagen, war die Politik halt eine andere, vorm Internetzeitalter basically. Weil da gab's halt noch Skandale und das waren halt so lächerliche 0815-Skandale, wie sowas wie, ich meine, zu Gutenberg war das ja immer noch so. Jo. Alles, was der getan hat, war eine fucking Doktorarbeit ein bisschen abzuschreiben. Das war nichts Besonderes. Also, weißt du, im heutigen, das ist ja absurd. Heute koalidieren die mit anderen Staaten hinter der Hand, haben irgendwelche Russland-Spionage-Affären und was auch immer. Und das hat fast, das interessiert überhaupt nicht mehr. Also, die Wähler interessiert das nicht. Das ist das Schlimme, weil früher, ich meine, das hat die ja nie interessiert, aber die haben halt gewusst, die öffentliche Meinung wird sich so ändern von uns, wenn wir das durchgehen lassen. Das können wir nicht machen, weil wir verlieren Wähler. Und was sich aber geändert hat, ist, dass sich bei diesen speziellen, das passiert ja auch bei allen anderen Parteien immer noch, nur es passiert halt nicht mehr im rechten Spektrum. Im rechten Spektrum ist es egal. Die könnten live vor Kamera Hundewelpen schlachten, 24-Stunden-Livestream. Das würde die nicht interessieren, die Wähler. Das interessiert die nicht. Die sagen einfach, ja, aber die Grünen. Und in den USA sagen sie, ja, aber die Demokraten, die sind alle korrupt. Und du kannst nicht mehr argumentieren dagegen. Und die haben einen Skandal nach einem anderen. Alle, egal wo du guckst auf der Welt, überall haben die rechten Parteien Skandale nach Skandalen. Und es wird aber einfach so umgedichtet, dass ihnen das alles nur angehängt wird. Von den bösen Grünen und Linken und wen auch immer. Und das wird halt so geglaubt jetzt. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt hast du eine Situation, wo die machen können, was sie wollen. Also die können machen, was sie wollen. Überall, fast auch in allen Ländern. Du hast überall, ich meine, in Holland hat Wilders Partei mehr oder weniger gewonnen. Er ist zwar nicht Ministerpräsident geworden, aber sie haben jetzt die rechte Fraktion da. Marine Le Pen verstellt sich in den letzten Jahren ein bisschen, wird ein bisschen neutraler, damit sie bald Frankreich regieren wird. Italien ist bereits abgetaucht. Ja, whatever. Ist dann offenbar so, wenn die Menschen das wollen. Die werden halt die Quittung alle bekommen, aber also, das geht halt nicht gut, ne? Aber das kriegen sie halt erst in 20, 30 Jahren in Retrospektive mit. Kannst nicht mehr viel gegen machen. Wie gesagt, kannst nur hoffen, dass Amerika hält, weil, also nicht, dass Biden ein guter Kandidat ist. Ich denke, sie hätten wen anders nehmen sollen. Er hat halt einfach sehr viele Angriffsflächen, nicht weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er einfach scheiße alt ist und sehr häufig sehr dement wirkt. Ja, ist ja so. Also ist ja wirklich.
Nein, ich fühlte mich unglücklich angesprochen, leider.
Ja, das ist halt wirklich unglücklich, weil, also ich denke, Biden war immer ein relativ aufrechter Politiker, der hat ja auch eine riesige lange Karriere und ich denke, zur Zeit, wo er an Obamas Seite war, wäre er noch ein guter Präsident gewesen, den Umständen entsprechend. Heutzutage, er ist halt einfach wirklich sehr alt. Er bietet so viel Angriffsfläche, weil er halt wirklich sehr abwesend teilweise wirkt. Manchmal hat er auch immer noch gute Reden, aber ja, er ist halt wirklich sehr alt und das Alter hat ihm halt doch zugesetzt, sagen wir es mal. Und der Unterschied ist halt, wenn er einen Versprecher hat, dann ist es halt, er ist dement und alt und das kannst du halt so auslegen. Wenn Trump, der verspricht sich dauernd, der macht dauernd nur Scheiße, der ist ja genauso alt, nur der redet nonstop Sachen und verspricht sich, dann sagen sie halt, ja, ist ja nicht so schlimm.
Ich bin mal gespannt, es gibt ja zwei Debatten, glaube ich auch nicht so lange hin, tatsächlich, die machen die aus irgendwelchen Gründen Monate vor der Wahl. Und da jetzt mit zusätzlicher Munition immer sagen zu können, du bist ein Verbrecher, Junge, geh aus dem Weg. Bin ich mal gespannt, wie das läuft. Weil du hast natürlich schon recht, dass er das oft nicht gut hinkriegt, Biden. Aber er hat jetzt Munition auf jeden Fall.
Ja, aber die Munition prallt natürlich, wie gesagt, einfach ab. Das ist halt das Problem. Also das geht halt um diese unentschlossenen Nicht-Hardliner. Da hast du halt schon recht. Die Hardliner sind halt verloren, ne? Also das sind ja wirklich, leider ist es halt wirklich eine sehr große Masse in den USA. Ja. Das ist halt nicht vergleichbar. Also auch in Europa immer noch, selbst bei unseren, nennen wir es mal, rechtsgeführten Ländern, da sind immer noch die Hardliner nicht so viele. In den USA ist es halt wirklich basically fast die Hälfte der Bevölkerung, die wirklich, da geht nichts mehr. Also das muss sich über Jahre wieder entschärfen basically, ansonsten die sind einfach fix. Und da geht es dann halt um wenige und die kannst du eventuell damit abholen. Aber wie gesagt, ich habe bei Biden halt immer ein bisschen Angst, dass der es einfach mal versaut in einer Debatte, weil er einen schlechten Tag erwischt. Und sich von Trump vorführen lässt. Weil wie gesagt, Trump kann halt nichts passieren, das ist halt der Vorteil, ne? Weil wenn du diese unentschlossenen Wähler, Trump kann nicht viel passieren. Ich meine, der hat in den letzten 8 Jahren deutlicher als jeder Mensch der Geschichte der Menschheit gezeigt, dass er eigentlich inkompetent in jeder Hinsicht ist, egal über was er redet, für objektive Betrachter zumindest. Dem kann nichts mehr passieren. Der kann nicht wirklich bloßgestellt werden, weil der wurde schon 10.000 Mal bloßgestellt. Und wer immer noch an ihn glaubt, der tut's halt. Biden hingegen, weißt du? Wenn du einfach nur an den Punkt kommst, wo dann irgendwie die Leute es so twisten können und sagen, guck, Biden ist doch genauso verwirrt und noch schlimmer und was auch immer. Und wenn er das nicht richtig abwehren kann, ihm kann es halt mehr schaden aus meiner Sicht. Und knapp wird es halt egal wie. Also Trump kann ja machen, was er will.
Ich teile deine Skepsis und ich sehe all die Punkte. Irgendwie ist es trotzdem so, dass mir dieser Optimismus bleibt. Das ist ja vielleicht auch ganz gut.
Ja, absolut. Und ich hoffe es auch. Also diesmal hoffe ich es wirklich, weil es ist wirklich eine wichtige Wahl für uns, lustigerweise, denke ich diesmal. Also es ist, wie gesagt, eine andere Situation als 2016, das war nicht wichtig für uns. Das war fast schon Entertainment. Wenn Trump da 4 Jahre Präsident ist, hast du wenigstens viel zu lachen jeden Tag, ne? Wenn er irgendwelche komischen Sachen macht, auf Twitter und Co. damals noch.
Aber meint ihr, die Fußball-EM macht was für die Stimmung in Deutschland, also was die Wahlen in Deutschland angeht?
Ja, kann sein, denke ich.
Inwiefern?
Es ist ja generell so, dass also heutzutage viel durch Fake News und Verbreitung falscher Tatsachen, aber generell kriegen rechte Parteien und Populisten ja immer dann Zulauf, wenn die Leute unzufrieden sind.
Ja,
wenn also die Leute einfach generell schon zufriedener werden durch eine gute EM und eventuell dann halt auch mehr feiern und merken, dass, weißt du, dass es ihnen eigentlich gar nicht so schlecht geht, weil die deutsche Debatte ist natürlich in sich auch ein bisschen albern in vielerlei Hinsicht. Mhm. Weil was alles so schlecht geredet wird, was einfach gar nicht schlecht ist, ist natürlich schon wild. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben, ne? Darum geht's nicht. Aber
mit dem Fahrrad zum Fußball-Biergarten fahren ist doch nicht so schlecht.
Ja, eigentlich ist es nicht so schlecht im Vergleich zu, weiß nicht, durchs zerbombte Kharkiv zu fahren, ne? Das ist so, man muss halt auch mal ein bisschen Relationen ansetzen und eigentlich geht's uns noch vergleichsweise gut. Das sehen nicht alle so, aber ist okay.
Unendlich scheiße gut.
Ich weiß, ich will es nicht so deutlich sagen, weil dann kommen Leute in den Kommentaren und sagen, oh, das sind wieder Gutreder, nein, nein, alles ist schlecht, alles geht den Bach runter, das Land ist eigentlich schon vorm Kollaps. Ist nicht so, aber whatever. Das Gefühl ist halt bei vielen Leuten da und das kriegst du halt nicht weg, aber vielleicht kriegst du es weg, wenn die Leute, was weiß ich, ein bisschen happy sind im Sommer. Also, ich kann es mir schon vorstellen, aber ja, auch hier sind viele verloren. Das ist leider wirklich so. Also ich finde es krass, dass du mit Argumenten nicht mehr ankommst, leider, in diesen Debatten. Die sind so vollgespult mit Propaganda über Social Media, dass die kriegst du nicht mehr raus. Ist krass.
Ja. Positive Nachrichten. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch mir besorgt. Ich bin sehr glücklich.
Ah, cool. Aber die sind so klein, ne?
Ich habe mir einen riesigen gekauft.
Hör auf.
Doch, wirklich. Ist toll. Ich will aber keine Werbung machen, das war auch zu teuer. Deswegen mache ich dann die Werbung privat dir gegenüber, wenn du möchtest.
Ja, ich habe mir so einen Schreibtisch von einem befreundeten, also vom Lehrerkollegen von mir, der hat so eine Firma nebenbei gegründet, wo die aus Bäumen, ne, die zersägen Bäume, machen eigene Schreibtische draus. Und der hat mir einen genau nach meinen Wünschen angepasst. Von daher, und das auch, die hat auch die perfekte Höhe. Und ja, deshalb bin ich da ganz gut bedient.
Ja. Nee, ich finde das wirklich klasse. Also es ist, ich hatte mich da relativ ausführlich mich mit beschäftigt, weil also seit Jahren ich das eigentlich haben wollte, weil ich mich einfach schlicht zu wenig bewege und das finde ich eine große Hilfe. Und wir spielen ja relativ, oder ich streame viele Spiele, die erlauben, dass man quasi einfach rumsteht, weil man eben nicht so mechanisch anspruchsvoll in TFT gefordert ist oder in Hearthstone Battlegrounds oder irgendwas. Und ja, ich hatte nur das Gefühl, es muss halt beim Stream schon so sein, dass es sehr stabil ist. Deswegen, genau wie du sagst, habe ich darüber Sorge gehabt. Und ich glaube tatsächlich, die ersten waren häufig entweder sehr teuer. Also es gibt, also ich glaube, viele Firmen haben zum Beispiel für die gesamte Belegschaft relativ teure, die dann auch eine gute Stabilität haben. Und es gibt jetzt sehr viel günstigere, aber das fand ich mit zwei Monitoren drauf und so nicht so ratsam und habe jetzt wirklich ein ziemliches Monster mir besorgt und war mir trotzdem vorher unsicher, wie sich das dann rausstellt. Jetzt, wo ich ihn aufgebaut habe, muss ich wirklich sagen, das hält.
Ja. Ich hätte auch gern so einen, aber ja. Also ich habe die ich gesehen habe, die waren immer alle sehr, sehr klein und das, ich habe ja 1000 Sachen, die hier draufstehen, das ging immer nicht so. Mhm. Und jetzt bin ich ja eh bedient, von daher. Ich kaufe mir jetzt nicht noch einen neuen Schreibtisch, weil die, wie du schon sagst, die kosten ja auch ganz schön viel, ne?
Ja. Also die meisten Tests haben irgendwie so Dinger, die so 700, 800 Euro kosten an der Spitze. Also wo eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also nur die eine anständige Qualität haben und nicht übermäßig teurer sind. Und meiner ist halt teurer und stabiler.
Sehr gut. Nächste Woche startet die Beta zu The War Within. Hast du Bock drauf, Enkläster, ehrlich?
Unglaublich.
Ja. Also ich spiele grundsätzlich keine Beta. Ich spiele
nur Battlegrounds, tut mir leid.
Ah, ja. Ja, ich sehe immer, wenn ich online komme, dass du im Battlegrounds bist. Sehr gut.
Ja, Nomi und ich spielen nur noch das. Also Nomi nennt es Spielen, ich halte das für Gerücht.
Endlich ist es so schlecht, an. Wirklich so furchtbar.
2000 Punkte mittlerweile vor dir, Nomi. Aber ja, naja.
Ist wirklich tatsächlich total toll, dass wir mal wieder ein Spiel haben, was wir zusammen spielen können. Das macht echt Freude. Und das also der Grund, warum wir das spielen, ist einfach, dass dieser Duo-Modus in TFT und anderen Auto-Battlern nicht so gut umgesetzt ist. Also dieses hier bei Hearthstone Battlegrounds macht wirklich das Gameplay komplexer, nimmt außerdem die Downtime, die man sonst im Solo-Gameplay drin hat, raus und man hat auch eine richtige Interaktion die ganze Zeit, was für uns beide natürlich furchtbar ist, aber dadurch hat man halt mehr das Gefühl, wirklich mit jemandem zusammenzuspielen. Also es ist wirklich empfehlenswert.
Okay. Ja, ihr zockt ja auch nonstop, von daher seid ihr begeistert.
Also seit Wochen, also es ist wirklich inzwischen echt schon viele Stunden da reingegangen.
Und Nomi ist kein Millimeter besser geworden aus irgendwelchen Gründen. Er hat so viel Zeit investiert, aber naja, was will man machen? Er spielt jetzt Solo, habe ich eben gesehen.
Ich bin fast gut.
Ja, vielleicht läuft's da besser. Ja, nee, es ist wirklich gut gemacht. Der Duo-Modus ist einfach gut. Das Spiel wird besser durch den Duo-Modus. Das ist wirklich crazy. Habe ich noch nie erlebt, weil ich ja eigentlich ein Solo-Spieler bin bei allem. Ich spiele ja sogar mit WFBs gerne Solo zum großen Teil, weißt du? So wie viel es eben geht. Aber Battlegrounds Solo ist super zäh und währenddessen Duo, du so viel mehr Decision-Making hast, weil du halt einfach zwei Spiele spielst gleichzeitig sozusagen und einfach das sind halt teilweise Sachen, die du nie machen könntest Solo, wo du irgendwie in Early eine High-Unit discoverst, weißt du, und eigentlich spielst du die nicht, aber dein Mate spielt die eigentlich auch nicht, aber vielleicht kann auch einer von euch switchen. Das ist halt im Solo überhaupt nicht möglich in dem Ausmaß, weil du kannst ja nicht kurzzeitig nichts aufs Feld stellen, weißt du, was nicht mehr passt, dann bist du einfach tot, während das nicht so im Duo halt geht. Und da kann man wirklich viel lernen. Also sie haben wirklich einen guten Job gemacht. Blizzard, verrückt.
Ja.
Wie so eine kaputte Uhr. Zweimal geht sie richtig irgendwie.
Wie sieht es bei WoW aus? Ist da das zweite Mal? Oder? Nee. Also wie ist der Hype für The Bowers denn?
Gar nicht. Kein Hype.
Okay. Oh shit. Okay.
Also,
wenigstens die Diablo-Expansion. Also die nicht Expansion, sondern die neuen Patches.
Ja, ich habe jetzt meinen dritten 100er auf 100 gespielt, also meinen dritten Charakter. Ich habe momentan in der Diablo Season viel Spaß, aber das Spiel ist halt immer noch unfertig, ne? Wir haben jetzt monatelang die Beta gespielt quasi. Mhm. Und ich hoffe, dass sich das mit dem Addon ändert, aber man weiß über das Addon noch nicht so richtig viel. Jetzt wurde jetzt nochmal geleakt, dass die neue Klasse der Spiritborn ist. Eine Entscheidung, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Du hast halt Trademarks in dem Spiel, wo alle Bock drauf haben, wie zum Beispiel ein Paladin und so weiter. Und dann bringen sie irgendwie so einen Witch-Doctor-mäßigen Charakter, was weiß ich. Viele komische Entscheidungen, die da getroffen werden bei Blizzard aktuell. Aber ja, gut, was beschwere ich mich? Ich spiele die Season 3 Charaktere auf 100. Und daher muss es mir ja Spaß gemacht haben, ne?
Ja, ich bin auch verwirrt von deiner Kritik. Ich habe noch nie ein Spiel so viel gespielt, glaube ich, wie du Diablo 4, während ich gleichzeitig es nicht sonderlich brauchbar finde.
Ja, ist komisch, ne? Ja, ich weiß auch nicht.
Also es ist im Kern nicht, offenbar. Das ist schon wild.
Ja, ist ein bisschen wild.
Da halte ich nicht aus in Spielen, die ich nicht mag. Also doch, ich halte sehr, doch in Spielen, die ich nicht mag, wie TFT, halte ich noch viel, viel länger aus.
Sie haben ja in dieser Season sehr viel richtig gemacht, ne? Sie sind ja auf dem richtigen Weg, so. Das ganze Loot und die ganzen Veränderungen mit dem Crafting und so sind ja sehr, sehr gut. Ne? Aber das Spiel, ja, und vor allem in dieser Season war es auch so, dass du endlich mal was anderes spielen konntest, weil sie es nach 4 Seasons mal geschafft haben, es ein bisschen anders zu balancen, dass du mal irgendwie weg von dem Hota-Barb kommst oder nicht die Blitz-Zor spielen konnte, sondern sie haben mal ein bisschen gebalanced, sodass es mal was anderes stark war. Deshalb hat es viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ja, aber die Kritik ist schon richtig, schon komisch. Also ich schwere mich nonstop über das Spiel und spiele es aber trotzdem. Das ist irgendwie. Kann man jetzt wieder sagen, ja, aber wie Sascha immer sagt, ja, aber das bedeutet ja, dass das Spiel noch irgendwie wichtig ist und die Kritik ist ja berechtigt. Wir wollen ja, dass es gut wird, aber finde ich auch ein bisschen dünn, diese Begründung.
Naja, die sehe ich durchaus, aber halt für Spiele, die in sich was erreicht haben bereits. Ich meine, wir sind ja seit der ersten Season eigentlich einig oder seit dem Start, dass da vieles nicht so gut ist. Aber du hast ja keine Ahnung, ey. Du hast mehr Stunden in Diablo 4 als ich in Path of Exile mittlerweile, glaube ich. Wobei ich weiß nicht, wie schnell man levelt, aber so viele wie ein Hunderter, wie du immer erzählst.
Das Ding ist, es kam in dieser Woche, ich glaube bei dieser PlayStation-Präsentation, kam ein neuer Trailer zu PoE 2 und der sieht so awesome aus. Also da werde ich auf jeden Fall reingucken.
Ah, gerne, das kann ich sehen. Ich hatte da immer so ein bisschen das Problem, den Einstieg nicht wirklich zu schaffen. Ich hatte einmal aus der Community quasi den Request, dass ich mir mal den ersten Akt zumindest in PoE angucke und ich fand's alles nice, aber so richtig da mich dieser Komplexität zu aufzuopfern, da hatte ich das Gefühl, das kann ich nicht machen. Aber PoE 2 habe ich auch richtig Bock drauf. Mal gespannt, ob also tatsächlich die Leute aus meiner Community, die gerne PoE spielen, sind so ein bisschen skeptisch, ob es nicht auch wirklich ein völlig anderes Spiel ist, ne? Und insofern vielleicht gar nicht so richtig was für sie dann.
Mal schauen. Ich bin da auch sehr skeptisch, lustigerweise. Sieht alles sehr langsam aus. Das ist auch der Plan, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Man weiß ja, dass Chris Wilson lieber Basics haben möchte und das eher ein bisschen langsamer haben will, mit weniger Movement und Co. Aber ob man da wieder zurück kann, halte ich fragwürdig, weil ich blitze ganz gern durch die Map mit Lichtgeschwindigkeit und sehe meinen Charakter gar nicht mehr eigentlich. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und alles, was ich... sieht natürlich optisch sehr schön aus, Path of Exile 2, aber alles sieht sehr nennen wir es mal behäbig aus, sehr langsam, was wahrscheinlich der Plan ist.
Ja, ich glaube, muss es sein, wenn du so eine Skill-Expression da drin haben kannst, ne? Also, dass du die
Abilities kombinieren kannst und so. Ja, absolut. Genau, so Sachen sind halt sehr langsam. Es ist offenbar auch so geplant, dass die Flasks nicht mehr als Piano gespielt werden, wo du sie einfach dauerhaft drückst, sondern dass du sie gezielt einsetzen sollst, wenn was passiert. Das heißt, also alles deutlich eher ein richtiges Spiel als ein Hack and Slay, wo du einfach branded durchdingerst. Und das wird halt schon interessant sein zu sehen, wie sie diesen Balanceakt hinkriegen wollen. Weil, ihre Community ist eigentlich, ich sag nicht, dass die Stimmung in der Path of Exile Community schlecht ist bezüglich Path of Exile 2, aber es gibt auf jeden Fall auch Bedenken. Dass es halt ein Spiel wird, was dann wirklich langsam ist, zäh ist, wo du teilweise dann über Mobs nachdenken müsstest oder so, was eigentlich nicht zum Kerngeschäft des Spiels gehört, also des Ursprungsspiels.
Aber das ist ja für mich trotzdem egal, ne? Also ich kann ja trotzdem das Gefühl haben, für mich ist jetzt genau richtig und damit Freude
ja,
haben.
Absolut. Also. Ich sag ja nur, die Frage ist, was die Path of Exile Community davon halten wird. Das ist dann durchaus relevant.
Absolut.
Path of Exile 1 bleibt ja da und wird ja weiter versorgt. Von daher, wir können auch PoE 1 weiter spielen, aber.
Ich finde es auch faszinierend, dass sie da so ein großes Risiko eingehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das so von der Kreativität und so, einfach, dass man da Bock drauf hat auch, aber. Also geschäftlich ist das ja schon auf jeden Fall ein großes Risiko, von dem Modell relativ stark dann abzuweichen.
Na, sie lassen PoE 1 ja online, wie gesagt. Sie werden ja beide dann mit Content versorgen. Also nach aktuellem Stand soll PoE normal weiterlaufen. Das heißt, wenn PoE 2 gar nicht sein sollte für die PoE-Spieler, dann spielen einfach PoE weiter. Und Leute, die vielleicht eher... Ich weiß halt nicht genau. Es wird kompliziert. Es ist halt... PoE heute ist halt wenig Skill-Expression. Es gibt Bosse, wo du ein bisschen was können musst, klar, aber am Ende des Tages spielst du, weiß nicht, 23 von 24 Stunden komplett branded und rennst über die Map und alles um dich rum platzt. Das ist eigentlich das PoE-Gameplay. Und der Skill, der kommt eher beim Craften und im Bild zusammenstellen und all so ein Kram zustande. Und ist halt dann schon fragwürdig, für ein Spiel, was so viel gespielt wird von den Leuten, ob sie Bock haben, also ob es wirklich so sein soll, dass du langsam über die Map gehst, basically, und dich über, also wenn du dir auch nur über ein Pack Gedanken machen müsstest und sagen musst, das hier sind die, da müsste ich erst hier meine Waffe darauf switchen, das ist eigentlich kein Hack-and-Slay-Gameplay. Das hat auch Diablo nie gemacht zum Beispiel, ne? Ist ja nicht so, dass du in irgendeine Mob-Gruppe reinläufst und sagst davor, ich muss hier eine Combo machen, damit das klappt. wenn das wirklich das Ziel sein sollte, und in den Trailern sieht das halt fast so ein bisschen so aus teilweise, weiß nicht, kommt ein bisschen komisch. Als sie da diesen einen langen Trailer hatten mit den Combos, das fand ich sehr komisch. Das sah zwar cool aus, aber...
Ja, ich glaube trotzdem, dass sich das sehr befriedigend anfühlt, das irgendwie gut hinzukriegen.
Kann sein. Kann absolut sein. Kann auch mega, mega gut sein, natürlich.
Absolut.
Weiß ich nicht.
Ich habe noch ein kleines Thema, zufällig gerade gesehen. Habt ihr das mitgekriegt von dieser Umfrage über die deutsche Nationalmannschaft?
Ja.
Und okay, also ist einfach eine Umfrage, die sich, also letztlich, die ziemlich rassistisch klingt, sagen wir mal. Zum Beispiel, welche Hautfarbe die Spieler haben. Ich weiß nicht genau, wie die Frage formuliert ist. Also sowas wie...
Wünschst du dir mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft, war die Umfrage.
Nicht so krass, okay, na gut. Also finde ich einfach in sich schon skandalös, ne? Weil es eine ARD-Umfrage ist oder eine WDR-Umfrage. Und ich finde aber tatsächlich die Reaktion sehr gut. Also sowohl die Spieler, also ich glaube Kimmich insbesondere und Nagelsmann haben sich da jetzt sehr drüber aufgeregt. Und das finde ich absolut richtig. Also ich finde es wirklich unfassbar. Also ich finde es.
Ja, vor allen Dingen, wie viele nicht weiße Spieler haben wir denn in der Nationalmannschaft, in der Stammelf? Da ist Rüdiger, da ist Tah und noch ein Dritter. Also noch weniger geht fast gar nicht. Also,
naja, Sané, Tah, Sané, Musiala.
Ja, aber Sané ist ja nicht Stammspieler, oder?
Na, eigentlich schon, wenn er fit ist. Würde ich schon sagen. Gündogan, auch nicht weiß, wenn du das als weiß betrachten möchtest. Also
ja, gut, aber das ist halt völlig egal, ne? Also deswegen finde ich die Reaktion halt gut, ja,
die Umfrage soll ja genau das zeigen. Ist es normal oder ist es nicht normal? Geht ja um die Meinung der Menschen. Also, ich meine, die Umfrage zielt ja darauf ab.
Aber findest du, dem muss man eine Plattform geben? Also, ne?
Wahrscheinlich nicht, aber
Also weißt Keine du, Ahnung. Genau mit dem Thema, also ich habe es deswegen nochmal mit aufgebracht, weil du das vorhin bezüglich des Hummels-Interview gesagt hast und ich finde es halt in dem Zusammenhang einfach absolut disgusting. Ne? Also gerade ne, ARD, WDR, die sollten ja auch Interesse daran haben, dass die Mannschaft da gut klarkommt und das da jetzt mit reinzuspielen, ne, also den Spielern mitzugeben, ey, übrigens, keine Ahnung, 30% der Bevölkerung finden scheiße, dass ihr nicht weiß seid, das finde ich wirklich so widerlich. Also weil das passiert ja, ne? Also das ist jetzt das, was sie dann, das Päckchen, was sie mit sich rumtragen, das finde ich wirklich absolut schlimm.
Nagelsmann hat gerade eine Pressekonferenz gegeben, einfach so, und da hat er massiv, also er sagt, scheiß Umfragen, Nagelsmann attackiert den WDR. Also der hat sich da auch für
dazu geäußert. Ja, ich verstehe auch den Sinn nicht ganz. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich denke gerade drüber nach, was der Sinn dahinter sein könnte. Ja, der Sinn kann natürlich sein, dass sie gedacht haben, es geht sehr gut aus.
Und also ich glaube, 70-30 ausgegangen. 60-30, also 30% fanden, dass wir mehr weiße Spieler brauchen in der
Zusammenarbeit. Gut, 70-30 ist natürlich ein fucking Desaster, aber das liegt dann eher an der Bevölkerung. Du könntest ja eher den Rechten, also vielleicht war das die Intention zumindest, dass du ihnen ein bisschen Wind aus den Segeln nimmst, weil die ja immer, schon immer, ne? Also ich meine, damals mit Boateng war das ja schon, als Gauland sagte, den will ich nicht als Nachbar haben. Heutzutage weiß man, das stimmt, aber aus anderen Gründen.
Ja, nie. Ist ja so. Ja, du hast recht, alles gut.
Furchtbarer Mensch und Linz, auch egal. Heute weiß man warum, aber nicht wegen der Hautfarbe. Und so wie er das damals meinte, und damit spielen sie ja schon seit Ewigkeiten. Und jedes Mal, wenn die Nationalmannschaft spielt, hast du ja diese AfD-Accounts, also wirklich von den AfD-Politikern, die dann sagen, oh, das soll unsere Nationalmannschaft sein, bla bla. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass der WDR versucht hat, eher das Wind aus, also weißt du, so zu gucken, wie ist denn die generelle Meinung dazu?
Aber mit der Fragestellung
machen muss, ist natürlich fragwürdig, ja.
Mit der Fragestellung erreichst du das halt auch niemals, ne? Also wenn die Fragestellung andersrum wäre,
das Bestie-Fragen,
ja. bist du happy mit der Mannschaft und da sagen 80%, ja, ist eigentlich ganz geil, mir fehlt nur Hummels, ja, oder so, dann hast du ein ganz anderes Ergebnis. Also so finde ich es wirklich absolut untragbar.
Ja, ist sehr, sehr fragwürdig gewordet. Vor allem, ja, komisch, wirklich komisch. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, ist eine Umfrage. Die Leute haben immer noch ihre Meinung.
Sure, ja. Aber weißt du, ich denke halt, ich denke natürlich, ne, fühlst du dich dann einigermaßen gut in dem Mannschaftsgefüge, wenn sich da alle drüber aufregen, wenn der Trainer sich vor dir stellt und so weiter. Ich denke, das kann auch positive Effekte haben. Aber ich finde es einfach so furchtbar, ne? Wenn du dir vorstellst, du kommst jetzt mit dem Mannschaftsbus angefahren vor dem Eröffnungsspiel, steigst aus, ein paar Kinder stehen da klatschen und du hast das Gefühl, ja, 30% von den Erwachsenen dahinter.
Aber das ist ja nicht so. Die
Leute anders aussehen.
Das ist nicht so. Es sind ja nicht diese 30%. Das sind ja nicht die 30%, die im Stadion sind. Das sind ja
nicht die kommen nicht
30%. Ja, nee, das sind irgendwelche Leute, die im tiefsten, das darf ich nicht sagen. ich wollte im tiefsten Sachsen sagen, aber die, was weiß ich, da in ihrem Kackdorf sitzen, wo sie noch nie einen Ausländer gesehen haben, wenn wir ganz ehrlich sind, weil die haben da nämlich gar keine. Und die ganze Zeit sagen, oh, wenn die kommen, nehmen sie unsere Jobs weg. Da haben sie gar keine. Das ist sehr fragwürdig. Aber das ist ja die Meinung. Und ich meine, wenn du die Umfragen im Osten siehst, das kann man ja auch wirklich so sagen, es ist ja ein Witz, sollen sie sich halt abspalten wieder und alleine leben mittlerweile, bin ich ja dabei, keine Ahnung, wenn sie das so anders sehen. Weil das ist ja einfach nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese gleiche Umfrage so machst, in Großstädten sowieso nicht. Ich denke, da ist eine andere Mentalität mittlerweile. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese Umfrage in Frankfurt oder in Berlin machst und dieses Ergebnis kriegst. Ich denke, da musst du schon gezielt Leute suchen, die generell schon abgewendet sind.
Es gibt auf jeden Fall zusätzliche Zahlen dazu, die dann auch politische Gesinnung mit abfragen und so weiter. Und natürlich hast du recht, ne? Dass das
natürlich alles ist. Ich meine, wenn du halt diese Antwort kriegst, dann kannst du bestimmt die ich muss immer aufpassen, wie ich das sage, weil ich will ja nicht meine Meinung unbedingt einfließen lassen, aber ich glaube, du kriegst diese Meinung zu wahrscheinlich 99% von AfD-Wählern und zu sehr geringer Prozentzahl aus dem anderen Teil der Bevölkerung, sagen wir es so.
Und dann ist halt die Frage, ne? Kann ich dir grob sagen, das ist irgendwie sowas, ich hol's dir kurz raus, wa? Genau, die Zahlen dazu gab es halt. Also natürlich ist der Großteil der Leute, die da Ja angeklickt haben, ich hätte da gerne mehr weiße Leute, sind natürlich AfD-Wähler. Natürlich hängt das zusammen.
Ja, die sind halt zum absoluten Großteil halt, wie gesagt, dann wahrscheinlich auch nicht mehr die größten Patrioten. Also die denken zwar, sie sind Patrioten, aber das sind wahrscheinlich nicht die, die Nationalmannschaft noch zufegen. Das heißt, die werden halt nicht vor dem Mannschaftsbus sitzen, stehen und die anfeuern. Die werden auch nicht ins Stadion gehen und die anfeuern, sondern die werden halt meckern, weil das ist das, was sie tun. Und sollen sie halt tun. Aber ich glaube halt wirklich, ich meine, die Umfrage ist trotzdem dämlich. Umso länger ich drüber nachdenke, ist sie dämlich. Aber
ja. Also unter der AfD sind das knapp jeder Zweite, 47%. BSW 38%. Union 18%, SPD 14%, Grüne 5%.
5% der Grünen sehen das so? Müssen wir mal drüber reden. Ja.
Wow.
Schlimm, jeder 20. der Grünen. Komisch, ist euch mal aufgefallen, dass bei so Sachen, die nennen wir mal im größten Anteil oder im größten Zusammenhang meistens so um Menschenrechte und Ähnliches gehen oder um Toleranz, sind die Grünen stehen die immer relativ gut da, ne? Komisch, Zufall.
Ich fand es tatsächlich lustig, dass du das so ein bisschen anders aufgefasst hast, andersrum aufgefasst, weil genau, ich finde, man kann im ersten Moment halt das Gefühl haben, okay, wenig überraschend, bei den Grünen sind das sehr viel weniger als bei den anderen, aber das ist natürlich andersrum völlig recht zu sagen, hä, warum sind denn eigentlich überhaupt 5% bei den Grünen?
Ja, das freut mich auch eher.
Also es ist wirklich, also ich meine, verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, diese Frage mit Ja zu beantworten, ich verstehe das nicht.
Die Frage ist halt, wie du die Frage generell Also ich finde, die Frage ist deswegen dumm gestellt, weil du nicht weißt, was mit diesen 30% gemeint ist. Oder was mit dem Ja gemeint ist. Weil du kannst ja durchaus Leute fragen, die sagen, ich bin absolut zufrieden mit der Nationalmannschaft, wie sehe ich, mich interessiert das eigentlich nicht. Aber ich weiß noch früher, als der Matthäus und Co. gespielt haben, da konnte man die vielleicht noch eher, also rein ausstrahlungstechnisch, als deutsche Nationalmannschaft erkennen. Ohne dass du ein Trikot und Co. brauchst. Und deswegen sagen sie vielleicht ja, auch wenn sie das überhaupt nicht stört. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
also,
aber finde ich
deswegen
auch
ist diese Frage so komisch geworden.
Naja.
Ja, aber also die Frage ist ja, also, wie war die Frage? Hättest du gerne mehr Weiße in der Nationalmannschaft?
Ja.
Die kannst du halt unterschiedlich auslegen, finde ich. Das ist nicht, wenn du mit Ja antwortest, ein automatisches, ich finde es aber absolut schlimm aktuell oder ich finde es schlimm aktuell, sondern du sagst, keine Ahnung, der Toni Kroos gefällt mir so optisch. Der ist der Vorzeigedeutsche, ich hätte gerne mehr von dem.
Keine Ahnung. Das ist genauso disgusting, weißt du, das ist einfach auch...
Ja, aber ja, natürlich. Ja, was heißt, es ist...
Ja, ist fein. Wir müssen es nicht weiter vertiefen an der Stelle, bevor wir uns doch noch streiten.
Nein,
Ich freue mich auf jeden Fall auf die schönen pinken T-Shirts.
Ja, ich glaube, da freut sich auch nicht jeder drüber, aber ich glaube einfach, dass du die Frage anders... Die ist wirklich dumm, weil sie gar nichts aussagt, was die Leute gedacht haben. Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, viele Leute haben damit Ja geantwortet, die das nicht meinten. Also nicht,
ja, das,
nicht so meinten.
Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, finde ich okay.
Das heißt, sie sagten auf der einen Seite, ja, das fände ich nicht schlimm oder fände ich gut, aber aktuell ist es auch absolut fein, weil Musiala ist der coolste. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Komischer WDR.
Ja. Gut, damit schließen wir, würde ich sagen. Wir sind schon wieder über unsere Zeit. Ja, war ein netter Sonntagsplausch, wieder sehr fußballlastig, liebe Community, seid uns nicht böse. Aber passiert ja momentan so viel und in anderthalb Wochen geht's dann richtig rund, wenn dann Europameisterschaft ist. Ich freue mich drauf, ich glaube, es wird ein cooles Turnier für uns auch und ich rechne mit vielen, hoffentlich bei gutem Wetter feiernden Menschen, die sich die Spiele angucken. In diesem Sinne...
Ich muss mich noch beim Osten entschuldigen. Das war nicht für alle gemeint, das tut mir leid.
Sehr gut. Gut, dann bis nächste Woche in alter Frische und macht's gut, schönen Sonntag, schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Bis dann.